Willkommen, wir haben den 10. November, 9.16 Uhr. Ich glaube, es ist der früheste Podcast, den wir je geschaltet haben. Was? Wir sind schon wach. Ja, einer von uns seit 5 und kam irgendwie nicht richtig aus dem Bett. Und der andere seit
8 und googelt gerade, ja, wie der neue Harry Potter Film heißt.
Stark. Ja, wir haben Sonntag. Wir dachten, wir starten heute mal früh. Dann haben wir noch ein bisschen was von diesem nebligen, verträumten Tag vor uns. Die Woche war ja ganz schön ereignisreich. Und Willi hat jetzt Ergebnisse zum neuen Harry Potter Film.
Harry Potter and the Cursed Child Trailer.
Wird jetzt verfilmt, oder was?
Ja, ich glaube
schon. Das Theaterstück?
Ich schätze, okay. Sieht sehr danach aus.
Wahrscheinlich, wenn diese Theaterstücke so erfolgreich waren, macht das ja Sinn, das auch im Zweifel nochmal zu verfilmen. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche Auflagen oder so, weswegen jetzt erst, oder sie wollten es erstmal checken, wie es so läuft.
Ja, ich meine, die Fans sind ja weiterhin da. Also du hast ja so viele Menschen auf der Welt, die das feiern. Dieses Meme so, bald ist wieder Harry Potter Season, weil alle irgendwie so das Gefühl haben, sie müssten im November nochmal alle Harry Potter Filme gucken, weil es einfach ein cooles Gefühl gibt, warum auch immer. Mhm. Warum nicht?
Und allen ist ja klar, dass es nicht Harry Potter Season ist, sondern Herr der Ringe Season, deswegen.
Ja, für die einen also, so, für die anderen
ist
so,
halt,
ne?
Quatsch. Ja. Für die einen halt falsch, für die anderen halt richtig.
Stimmt.
Das ist halt also.
Stimmt.
Ja, ich bin gespannt, weil wir waren ja auch im Theater und ich bin gespannt, ob die Story trägt. Also, sie müssen das schon ein bisschen, also ich bin mal gespannt, wie sie es cool verwursten sozusagen, weil das Coolste daran war auf jeden Fall das Theater und Schauspieler und alles Mögliche war super cool. Aber bei der Story dachte man so ein bisschen so, die sind irgendwie ein bisschen dumm. So, wenn du Cedric rettest, dann bist du tot. Komisch, Harry ist nicht mehr da. Huch, haben wir die Zukunft verändert. Wer hätte damit rechnen können? Also es ist irgendwie so ein bisschen so Zeitreise, viel Zeitreise-Action, wo man so ein bisschen Logik-Problemchen kriegen könnte. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die das im Film irgendwie gelöst kriegen oder nicht.
Ich auch. Aber Trailer habe ich mal geguckt, sah ganz cool aus.
Nice.
Wäre aber wieder eher so düster natürlich, so wie die letzten Filme. Also nicht dieses kindliche, wir kaufen hier Schokofrösche, die durch die Gegend springen, sondern eher so düster Potter.
Ja, wahrscheinlich auch wieder einfach für die Zielgruppe, die halt mitgewachsen ist sozusagen. Ich glaube, man darf für sich reingehen und sagen, das ist jetzt der erste Film, den ich mit meinem 5-jährigen Kind gucke. Das ist halt einfach wahrscheinlich konsequente Fortsetzung der Reihe sozusagen. Ja.
Und wir wissen alle, gibt deinem 5-jährigen Kind einfach TikTok und ein iPad und setzt es in die Ecke für 7 Stunden am Tag. That's the
exakt.
Way.
Exakt.
Mehr Erziehungstipps. Just saying.
Es ist aber witzigerweise tatsächlich auch Herr der Ringe Season, weil hast du schon gesehen, es gibt auch einen neuen Herr der Ringe Film.
Film? Nein.
Film?
Serie, wusste ich.
Bevor die Hype-Glocken zu groß läuten, das ist ein Animationsfilm. So ein bisschen vom Zeichenstil gefühlt so ein bisschen Manga-Style fast schon.
Ja.
Wir haben letztens den Trailer gesehen, als wir im Kino waren. Und also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es halt irgendwie in dem Universum ist, das ich spannend finde. Aber ich weiß noch nicht, ob das super cool wird. Ich bin mal ganz gespannt. Obwohl, ich kann ja mit so Anime zu meinem Sohn kam voll was anfangen eigentlich. Aber es geht halt irgendwie um die Rohirrim und das weiß ich so meine Favorite.
An was? Sorry.
Sorry. Meine, die Rohirrim, also diese Reiter, weißt du? Die Rohan.
Ach so, Rohan-Reiter. Ja.
Das, genau, um die geht's quasi. Also das ist so, geht um die Story von denen, wo man denkt,
also das ist so eine
spannende Geschichte zu erzählen. Ja. Warum gehen wir so auch mit da rein? Erzähl mir lieber was von den Trollen oder so, was die Witziges machen. Ja. Die Balrog-Kinder, wie gehen die zur Schule? Haben die schon Feuerpeitsche, wenn sie geboren werden oder nicht? Das sind doch Sachen, die uns interessieren.
Exakt. Ja. Nicht so ein Reitervolk. So, ja, die sitzen da in ihrem Dorf am Feuer und dann reiten die irgendwann mal zum nächsten Ende.
Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was das kann. Ich werde berichten dann.
Okay. Ich muss sagen, so Animationsfilme, also, wenn das quasi, wenn es erst die Animationsfilme gab und das quasi der Start der Reihe quasi ist, so für die ganzen so Verfilmungen von irgendwelchen Comics damals, war cool. Aber wenn du einmal schon den Real Shit hattest, so, und dann ist, wie bei Spider-Man, du hast halt irgendwie diese coolen Spider-Man-Filme, wo man CGI oder Ende und diese coolen Effekte und alles ist so super realistisch und geil und dann auf einmal hast du so den Comic davon, denkst du so, ja, ist auch cool, aber irgendwie hätte ich gerne das andere, wenn ich könnte. Das habe ich jedes Mal dieses Gefühl, dass ich immer sage, kann ich nicht das andere haben, weil das halt realistisch ist und cool. Also früher war es ja so, man konnte in diesen Animationssachen dann voll die krassen Sachen zeichnen und so und sich total kreativ austoben und so unrealistische Effekte reinballern. Jetzt kannst du es halt auch in echt quasi, also in den menschlichen Verfilmungen.
Ja, ich glaube, ich könnte jetzt Beispiele für beide Seiten bei mir nennen, ja, also klar. Wo ich manchmal denke, wo es irgendwie gelungen ist und wo nicht sozusagen, ne? Also zum Beispiel der One Piece, die Serie, hat es erstaunlich gut hingekriegt, dass, obwohl du die unrealistischen Sachen aus dem Manga quasi kennst oder aus dem Anime, klappt das trotzdem einigermaßen, weil man ja schnell dann denkt, das soll halt super trashig sein, zum Beispiel der Dragon Ball Film damals und so, das war einfach Quatsch und so, ne, da gibt's auch, gibt's quasi diese Beispiele,
ja.
So, aber deswegen bin ich mal gespannt, und genauso würde ich sagen, zum Beispiel bei Spider-Man, gutes Beispiel, da, ist ja hier diese neuen beiden, hier diese Animations-Spider-Man, sind irgendwie in den Top 50 der besten Filme jetzt gerade so drin, weil die so beliebt sind quasi im Vergleich auch zu den Real-Filmen. Deswegen, ich glaube, es gibt so in beide Richtungen da irgendwie Beispiele für.
Meine Kamera war nicht so scharf. Ich bin zur Animation geworden. Und ich kurz ins andere Multiverse gezogen. Zurück. Ja, das stimmt schon. Ja. Ich glaube, das ist so ein persönliches Ding bei mir. Achso. Ja. Personal glaub, Problem Check.
Ich bin auch gespannt, jetzt der neue Captain America kommt jetzt ja bald raus. Der Brave New World. Mit hier Sam, also dem Falcon, als Captain America quasi und dem Red Hulk. Ich bin gespannt, was der Red Hulk so machen wird. ja, der Trailer sieht, geht so aus, auch da ehrlicherweise. Also ich war ein bisschen underwhelmed von den Trailern, die wir letztens im Kino gesehen haben. Ich bin mal gespannt, weil in letzter Zeit war ja doch, ich weiß gar nicht mehr, was noch so rauskam an Marvel-Filmen. Aber ich hatte das Gefühl, die haben so ein bisschen die Kurve gekriegt. Ach hier, Wolverine und Deadpool. Und so. Ich habe das Gefühl, die kriegen wieder so ein bisschen die Kurve, dass es vielleicht wieder ein bisschen interessanter und ein bisschen cooler wird, was sie machen. Der hat jetzt nicht danach geschrien, sag ich mal, der jetzt kommt. Ich bin gespannt.
Vielleicht sind die zu weitsichtig. Also auf der Zeitachse. Also so nach dem Motto, wir bauen jetzt so aus 1000 Winkeln irgendwas auf. Aber irgendwie ist es, glaube ich, die Spannungskurve so weit gespannt, dass die Leute irgendwie irgendwann sagen, hey, ich verstehe nicht mehr, mach's mir einfach, gib mir drei Filme und dann das ultimative Zusammenkommen, gib mir weitere drei Filme und lass es wieder zusammenkommen. So, das hat
naja, weil sie sich ja auch einfach verloren haben, ne?
Ja.
Also das ist ja auch, weil sie sich einfach wirklich verloren haben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal zugegeben haben, aber mit dieser ganzen Kang-Dynastie und so, ne, da ist ja mit dem Schauspielern auf einmal gab es Schwierigkeiten, deswegen hat das irgendwie nicht mehr so ganz geklappt. Secret Invasion ist irgendwie nicht so richtig weitergegangen und so. Diese ganze Multiversum-Sachen gegen all den Sachen Leuten eigentlich nur auf den Sack. Also ich bin mal gespannt, ob sie da ihre, wahrscheinlich konnten die halt ihre Lehren nicht daraus ziehen, weil doch alles so quasi in Produktion war und alles schon geplant war. Aber vielleicht fängt jetzt so diese Zeit an, wo sie gecheckt haben, das war ein bisschen drüber mit den 80 Serien und das, wo man irgendwie alles wissen konnte, sollte und dann haben wir es irgendwie nicht hingekriegt. Gucken.
We'll see. Bin gespannt.
Ja, der Elephant in the Room.
Wer ist der Elephant
in the Room? Ja, ich habe ein bisschen zugenommen.
Ich wollte es nicht ansprechen, aber ja. Satoshi, was?
Ja. Ich find's spannend, wie es sich jetzt so gerade, also wir haben ja ganz viel gequatscht unter der Woche, deswegen brauche ich nicht alles wiederholen, aber ich habe nur heute Morgen eine spannende Schlagzeile, damit können wir mal anfangen, gelesen, ein Interview mit J.D. Vance und so einem YouTuber. Hast du auch schon gesehen?
Nein, bekommen? Noch nicht. Ich habe die Kernaussage, die für uns relevant ist, daraus quasi gesehen. Ja.
Genau, die Headline war irgendwie, deswegen habe ich erst mal reingeklickt, weil ich dachte, die Headline ist irgendwie sehr reißerisch. So, wie war das nochmal? Die USA sollte aus der NATO austreten, wenn die EU Free Speech auf X eindämmen will, sozusagen. Und dann dachte ich erstmal so, huch, das ist eine spannende Verknüpfung.
Yeah.
Und dachte ich, ich klicke mal rein, gerade im Kontext unseres letzten Podcasts, so mit diesem Staat sollte seine Sachen machen und irgendwie, ne, und so weiter und so fort. Und dann, ja, war es so ein bisschen relativiert, habe ich das Gefühl. Aber auch Dinge wieder drin, wo ich dachte, weiß ich jetzt nicht, wie viel Wahrheit dahinter ist, weil der irgendwie gesagt hat, irgendein EU-Mitglied, ein hohes Tier in der EU, hat Elon Musk einen Brief geschrieben, wo er ihm gesagt hat, wenn du nach Europa kommst, buchten wir dich ein. Mhm. Aber er erinnert sich leider nicht mehr an den Namen. Leider hat er den Namen vergessen von dem. Deswegen ist die Frage, ne, ist das irgendwie passiert oder nicht? Mhm. Und aufgrund dessen bauen sie halt dann quasi jetzt diese Geschichte auf mit ne Free Speech Eindämmung und so weiter und koppeln da dran jetzt quasi das NATO, die NATO Koalition oder die NATO-Verbindung. Und das fand ich irgendwie spannend und gleichzeitig eine erschreckende Verknüpfung von Dingen irgendwie, weil ich dann jetzt irgendwie gesagt hätte, ne, vom Kontext unseres letzten Podcasts so, ja, irgendwie musst du das trennen. Also irgendwie musst du diese, die wie soll ich sagen, regulatorischen Dinge für Unternehmen musst du auf der einen Ebene klären und dann kannst du meinetwegen mit irgendwelchen Strafzöllen und anderen Dingen irgendwie verhandeln und also quasi verhandeln, finde ich jetzt persönlich. Und diese ganze NATO-Sache kannst du ja anders begründen im Zweifel, wenn du gute Gründe hast und du sagst, hey, pass auf, Europa muss mal seinen Scheiß zusammenkriegen und können sich nicht immer nur auf uns verlassen, dann ist das vollkommen legitimes Argument, aber zu sagen, nee, ihr wollt irgendwie, dass keine Fake News und keine Desinformationen mehr auf X sind, damit schränkt er die freie Meinung ein und dadurch wollen wir vielleicht, also überlegen wir aus der NATO rauszugehen, fand ich irgendwie spannend, aber ich vermute auch, das war eher so ein bisschen im Interview, so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen Headlines erzeugen. Ich weiß nicht, ob das diese Kopplung eintreffen wird, ehrlicherweise.
Ja, ich glaube, das ist jetzt mal wieder eins der Themen, wo man halt, ist ähnlich so, ich würde das auf die ähnliche Stufe bringen wie Papier in Deutschland. Das habe ich schon mitbekommen. Das ist eins der Themen, wo man sagt.
Nee, ich habe es nicht mitbekommen.
Nee?
Papier?
Kurzer Exkurs, um dann wieder zurückzukommen. Jetzt gerade streiten sich ja die Leute, also jedenfalls sehe ich das auf Twitter so, von allen Seiten so, oh Gott. Also auf die einen Seiten sagt, Neuwahlen jetzt. Die anderen sagen, nein, geht nicht, ist voll dumm und so. Ja. Und dann gab es eine Aussage von der Wahlleiterin, die gesagt hat, ja, ist halt voll schwierig zu organisieren, insbesondere halt die Papiergeschichte. Wir müssen jetzt, wir können ja gar nicht so schnell hier die ganzen Wahlzettel und so weiter. Dann haben die alle gesagt, oh, das kann nicht wahr sein, die Papier so knapp ist.
Deswegen
dann sagt irgendwie okay. Sagt der Bundesverband, ja, aber ja, wir können genug Papier liefern, gar kein Problem, die labern scheiße. Und jeder nimmt dieses Thema und spielt das halt für seine Perspektive gerade hoch. Und die einen sagen, guck mal, wie schlecht die Regierung ist, die können nicht mal Papier. Die anderen sagen, ja, aber seid ihr behindert, ihr habt keine Ahnung, ne, so. Und ich glaube, bei dem Thema ist es, glaube ich, so ein bisschen ähnlich, dass man sagt, okay, das, was ich dazu gelesen habe, war, der Typ hat gesagt, ja, dass er es erschreckend findet, was halt in Europa teilweise gerade Richtung freie Meinungsäußerung gerade so geplant wird. Es gab ja dieses Gerücht von wegen, ja, es ist quasi die EU hingegangen ist, so eine große Plattform gesagt hat, hey, wenn ihr das und das quasi so regelt, müssen wir nicht öffentlich machen, dann lassen wir euch quasi in Ruhe. Und dann gab es ja halt dieses mit X, dieses große, ja, aber wir machen es nicht. Und dann gibt es da, okay, klar. Und ich glaube, seine Aussage war, dass er es verrückt findet quasi oder dass es unverständlich findet, dass wenn ein Land wie die USA sagt, hey, wir schließen uns einem Militärbündnis an oder irgendeinem anderen Bündnis und supporten das, dass wir das halt mit Ländern machen, die halt quasi unsere Werte nicht teilen. Und freie Meinungsäußerung ist halt jetzt gerade im republikanischen Bereich halt so das Ding. So. Und das war jetzt auf Bezug halt auf die NATO, weil EU und USA hauptsächlich über die NATO halt connected sind. Und ich glaube, daraus wird das jetzt so ein bisschen genommen und gesagt, okay, guck mal, wie schlimm Trump jetzt gerade ist. Und dann die anderen sagen, hey, warte mal, das ist aber echt ein bisschen crazy. So nachdem, wie du auch gerade gesagt hast, man kann doch nicht jetzt irgendwie die Bewertung eines Unternehmens und den Umgang damit quasi direkt an so ein Militärbündnis knüpfen und so weiter und so fort. Deswegen meine ich, glaube, das hat so diesen Charakter von, okay, wir können da echt gute Headlines draus produzieren und das hochschaukeln.
So ein bisschen Säbelrasseln wahrscheinlich auch, ne? So nach dem Motto, wenn jetzt gerade in der EU diese Regularien quasi verabschiedet werden sollen, so ein bisschen, ah, guck mal, wir können euch jetzt schon mal im Vorhinein so ein bisschen drohen oder so ein bisschen Konsequenzen aufzeigen in irgendeiner Form, ne?
Ja. Ich glaube, das wusste man jetzt im Vorfeld schon, die Haltung Trumps oder der Republikaner gegenüber allen internationalen Abkommen ist relativ pragmatisch eher, also nicht mehr so ideologisch getrieben und insbesondere, und dann wiederum doch sehr ideologisch getrieben, wenn es um die eigenen Weltansichten geht. Also wie zum Beispiel dieses, USA sagt, wir sind pro freie Meinungsäußerung und deswegen verurteilen wir alle Länder, die das nicht sind. Und in der bisherigen Bubble war das ja sogar ähnlich aus Deutschlands Perspektive heraus, zu sagen, hey, guck mal, wir finden, dass zum Beispiel jetzt hier die WM in, was war das, Katar? Nee, So, ne? Da werden nicht unsere Werte repräsentiert, deswegen verurteilen wir das. Und jetzt ist quasi gerade, jetzt ist das Spiel so ein bisschen umgedreht worden, gesagt worden, nee, im Moment, das, was ihr in der EU macht mit dem Thema Zensur und Meinungsäußerung, jetzt mal aus die Worte zu nehmen, nicht meine Worte, aber die Worte der USA zu nehmen, das finden wir nicht cool. Warum sollten wir euch militärisch unterstützen, wenn ihr nicht quasi unterstützenswert seid, in Anführungszeichen, was das angeht? Und ich glaube, das ist jetzt so ein kleiner Aha-Moment, so, oh shit, so, wir können jetzt nicht einfach irgendwas machen. Ohne Konsequenzen, was vorher wahrscheinlich so ein bisschen die Haltung war, so nach dem Motto, wir sind doch Buddies, wir können doch alle irgendwie das Gleiche, wir können doch irgendwas machen, wir sind doch immer connected. Hm. Jetzt auf einmal so heißt es immer, nee, vielleicht nicht mehr. Das ist ein bisschen schwierig.
Ja, aus PEU. Da würde ich halt, das habe ich, ja absolut, das habe ich dir ja unter der Woche auch in Spanien gesagt, das Problem ist, ich habe immer das Gefühl, da fehlen mir so viele Informationen, weil, also, ich frage mich, ob die USA sich das erlauben kann, sich so über andere zu stellen, wenn es um freie Meinungsäußerung geht, so nach dem Motto, wir sind das, ne, Free Speech, Absolutists und so weiter und so fort. Und trotzdem kommen mir immer wieder Sachen hoch von wegen, Leute werden gebannt bei Twitter und irgendwie, ne, und so weiter und so fort. Also zumindest wirkt es so, als gäbe es auch da immer wieder Dinge, wo man merkt, ja, okay, wir wollen freie Meinung eigentlich haben, so wie es ja eigentlich in allen Ländern ist. Also es ist in Deutschland ja auch so. Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier krass zensiert werden in irgendeiner Form. Aber ich habe das Gefühl, die freie Meinungsäußerung ist immer dann toll, wenn es die eigene Meinung quasi gerade ist, die Meinung, die irgendwie, die ich selber vertrete. Und sobald es andere ist, dann überlege ich, ja, wie kann ich denn vielleicht doch irgendwie gucken, wie man das irgendwie runterspielt. Es gab doch diese anscheinend Untersuchungen von Netcode, bla bla bla, bei Twitter, dass irgendwie so Trump-Posts irgendwie so ein bisschen hochgeratet wurden vor der Wahl und wie auch immer. Ob das so ist oder nicht, das sind halt die Fragen, das ist das, was ich mir meine. Da du kannst halt von beiden Seiten dich quasi mitziehen lassen und sagen, nee, ist vollkommener Quatsch. Oder, ja, cool, dass man sich jetzt sagt, eine freie Meinung, aber gleichzeitig legt man die freie Meinung in die Hände quasi von Unternehmen, die halt im Zweifel Profit generieren wollen und müssen und dann vor der Wahl stehen, freie Meinung oder pushe ich vielleicht ein paar Sachen und rate andere so ein bisschen runter, damit ich mehr Profit mache und mehr Bass kreiere und damit ich mehr quasi Geld verdiene. Und dann ist die Frage, ist das noch freie Meinungsäußerung? Genauso wie die EU wahrscheinlich sagen wird, naja, wir wollen nicht die freie Meinungsäußerung einschränken, sondern wir wollen halt einfach Fake News und also wir wollen einfach Hetze, Hassrede und Lüge quasi so ein bisschen eindämmen und nicht einfach sagen, ihr dürft nur das sagen, was wir wollen, sondern dann gibt es wahrscheinlich ja irgendwelche Vorgaben. So. Und ich finde diese Ebenen, das ist das, was ich meinte, ne? Diese Verzweiflung da drin, in beiden Ebenen kannst du dich quasi zurechtfinden und kannst sagen, ich argumentiere aus der einen Seite, ich argumentiere aus der anderen Seite.
Ich finde, die entscheidende Ebene ist gar nicht die Ebene, wer hat die weißere Weste in dem Bereich. Spielt, glaube ich, faktisch gesehen keine Rolle. Ich glaube, was aus meiner Sicht, wenn man so rauszoomt, dass es so die Metaebene gerade in diesem ganzen Komplott ist. Auf der einen Seite hat die USA natürlich ein Eigeninteresse daran, dass halt, und das ist halt leider der Fall, alle großen sozialen Netzwerke US-Unternehmen sind. Das heißt, das ist so ein bisschen, also per se einfach dieser Bias hin zu, okay, wir wollen die halt supporten. Und wenn jetzt irgendwer, egal auf der Welt, sagt, hey, wir schränken die jetzt in irgendeiner Form ein oder machen das Business, Anführungszeichen, schwerer, egal welche Regularie es ist, egal welchem Zweck sie dient, jetzt unabhängig davon, ob das jetzt Meinungsäußerung oder irgendwas ist, so, jede Form der Regulatorik, die halt das Unternehmen halt in EU halt irgendwie schwerer, fälliger macht, ist halt erstmal negativ zu bewerten, aus Perspektive der USA. Und natürlich sagen die dann jemand,
so wie sie es TikTok ja schwerer machen wollen oder wollten.
Genau, aus dem gleichen Grund sagen, hey, ihr macht's unser Unternehmen unmöglich, in China zu sein. Also du hast kein YouTube in China, du hast kein X in China. Deswegen muss euer Unternehmen halt auch nicht so ein bisschen so Kopf für Kopf. Ich tue euch das Gleiche, was ihr mir tut. So, und ich glaube, das ist halt
Auge um Auge.
Auge um Auge. Kopf um Kopf.
Kopf für Kopf.
Zahn um Zahn. jedenfalls, das ist so die eine Perspektive. Also nach dem Motto, der nationalistische Bias quasi. Und die andere Pest.
Der ist ja absolut verständlich. Und der ist ja, wenn der offen ausgesprochen wird, ja auch absolut klar. Ja. Wenn man sagt, hey, pass auf, das sind unsere Unternehmen, wir wollen das und so weiter und so fort, würde ich voll mitgehen und würde sagen, ja, kann ich verstehen. Ja.
Das ist so wie Russland jetzt gesagt hat, Google kriegt eine Strafe von 20 Und dann war es so eine Riesenzahl, die nicht existiert. Also, da merkst du halt so, das hat gar nichts mit dem Unternehmen zu tun, das ist so ein bisschen einfach so Piekserei. Der andere Punkt ist einfach jetzt, das ist jetzt das, was man politisch einfach, glaube ich, jetzt aus EU-Perspektive halt nicht so geil findet, aber was jetzt die neue Realität ist, ist, dass einfach gerade Trump einfach sagt, ich bin nicht bereit, quasi alles zu carryen, finanziell insbesondere. Und jetzt natürlich das auch ein Interesse zu sagen, also es ist ein Interesse da jetzt zu sagen, was sind eigentlich die Gründe, warum wir sagen könnten, ihr müsst euren Shit selber bezahlen. So, insbesondere auf der NATO-Perspektive. Das ist so ein bisschen das Oberthema, so nach dem Motto, warum sollen wir euch jetzt quasi den Arsch retten? So, wir carryen hier das ganze Budget her. Und jetzt natürlich sowas, natürlich ein guter Aufhänger. Hat, wie gesagt, muss gar nichts mit Realität zu tun haben, sondern einfach ein gutes Argument zu sagen, naja, guck mal, ihr vertretet ja gar nicht unsere Werte. Ein weiterer Grund zu sagen, wir können nicht einfach euch so eine Art Blanko-Check ausstellen, wo wir sagen, hier, wir zahlen euch den Militär-Sicherheitsaspekt komplett. Und ich glaube, davon wird es immer mehr geben in nächster Zeit, um halt eben dieses Argument aufzubauen, zu sagen, ihr müsst das selber bezahlen quasi, oder ihr müsst mehr für die NATO tun, ihr müsst da selber irgendwie ein bisschen mehr reinstecken. Und ich glaube halt, für mich ist es, glaube ich, realistischer, dass das aus der Ecke kommt, ne? So eine Aussage als einer rein ideologischen Bewertungsecke, weil am Ende des Tages keiner hat eine weiße Weste, jeder macht irgendeinen Shit so.
Ja, ja.
Und daher.
Deswegen, das finde ich immer, ich glaube, das ist so ein bisschen, was, ich bin da einfach zu triggerbar mittlerweile, weil man einfach so, also wenn man dann irgendwie einfach zu sehr auch darauf anspringt, wenn da, also das ist ja dieses, also nenne es Lügen, nenne es wie auch immer, aber ich gebe vor sozusagen, ne, unser höchster Wert ist freie Meinung und jeder weiß, es ist nicht hundertprozentig so, weil es ist quasi nicht möglich sozusagen in ihrer Form, aber trotzdem tue ich jetzt so und daraus argumentiere ich und die Gründe dahinter, wie du sie gerade gesagt hast, ne, finde ich absolut nachvollziehbar und wenn man die einfach ehrlich und offen sprechen würde, würde ich sofort sagen, ja, ist halt nicht geil für Europa, aber verständlich so und es ist ja auch das, was bei den Europäern, glaube ich, gerade so ein bisschen ankommt, also jetzt können wir nachher zu kommen mit Scholz und so, wirkt das ja schon sozusagen, aber in meinen Augen machen sie es, also aber das ist ja keine Politik für mich so, ne? Aber für mich machen sie es halt immer kaputt durch den Bullshit, der dazwischen ist einfach. So, ich kann den einfach schwer ausblenden und denke immer, ihr seid halt Politiker, ihr seid gerade das höchste Amt, Schüler in Englischkursen analysieren eure Reden. So, red doch einfach keinen Scheiß. So, sei doch einfach, wenn das dein ehrlicher Grund ist dann, und du bist so jemand, der sagt, ich bin immer ehrlich, dann sei doch ehrlich und sag den Grund. Und dann ist doch eigentlich fein, aber es gibt ihm ja recht, das ist ja genau das, also die Wahl gibt ihm ja recht und diese, eben wie wir, ne, wie du ja auch gesagt hast, die Hoffnung, dass es nicht knapp wird, so genau ist es eingetreten, wo wir beide noch gesagt haben, wahrscheinlich wird es schon ganz schön knapp, aber so richtig knapp war es ja nicht, ne, das war ja einer der Punkte, die du gesagt hast, die fast unrealistisch wir uns gehofft, wünscht haben, so ein bisschen.
Ja, das ist, auch da, ne, was ist so das, was man daraus zieht? Und für mein Take war halt zu sagen, so wie kann es dann, also interessant, wie unterschiedlich dann doch die tatsächliche, der reale Ausgang und alle Prognosen vorher sind, zeigt halt, wie schlecht wir kollektiv dann drin sind, sowas zu prognostizieren oder wie verzerrt dann tatsächlich das Stimmungsbild immer noch weiterhin war. Und insbesondere der Kontrast war ja am krassesten, also ich glaube, so der Kontrast war am krassesten außerhalb der USA. Ja, also die Umfragen in Deutschland haben ja ganz klar gesagt, Harris und Demokraten machen's. Da war 70-30 oder wie so, habe ich da mal irgendwie die Tagesschau gesehen.
Aber ich glaube, es war immer, wen wünscht
das
ihr euch?
Auch,
ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es Wünschen war oder ob es realistisch war sozusagen. Ja, aber
ich glaube, in beiden Fällen war es tendenziell eher Richtung klarer Ausgang für die Demokraten.
Wahrscheinlich.
Und in den USA selbst waren die Leute 50-50 und dann war die Realität aber dann doch sehr deutlich. Und das zeigt halt wiederum, wie quasi so alles, also das, was die Leute in sich selbst, in den kleinen Familienkreisen denken tatsächlich, versus das, was sie vielleicht auch öffentlich sagen, versus das, was öffentlich dann auch durch die Filterbubbles quasi durchgefiltert wird und zu einem durchdringt, wie weit doch dieser Abstand sein kann, bei manchen Themen, bei anderen Themen vielleicht nicht. Einfach spannend. Und ich glaube, das ist auch das was ich so ein bisschen in Deutschland auch wahrnehme, ist, wenn du mit Menschen 1:1 redest, also ohne Aufnahme, und ich sag nicht, dass unsere Gespräche anders laufen, aber weil ich jetzt zurückdenke, ich habe mich ein paar Leute getroffen in den letzten Wochen und dann hätte man so Gespräche geführt und dann merkst du halt auch so, krass, das ist nicht unbedingt die Meinung, die ich auf Facebook sehe von diesen Menschen. Und das ist schon mal gar nicht süß. Du hast dich mit 70-Jährigen getroffen. Quatsch. Facebook jetzt so ein Beispiel. Nein, aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, so ein bisschen, wenn der Typ in Kalifornien, der heimlich Trump wählt, es nie öffentlich zugeben wird, das trotzdem aber tut, was die Wahlergebnisse so zeigen, dann gebe ich, glaube ich, halt aus einem großen Haufen Menschen in Deutschland, die Sachen wählen in Deutschland, die sie niemals öffentlich zugeben würden, dass sie es tun. Und da bin ich auch gespannt, was das wiederum bringt in der nächsten Wahl. ja.
Mm, absolut. Ich überlege gerade, ob noch irgendwas, bevor wir jetzt zu Deutschland switchen, ob noch irgendwas jetzt bei Amerika und so noch war. Hast du dir mittlerweile den ersten Bühnenauftritt von Trump angeguckt, leider, wo er da so eine Viertelstunde über Elon Musk Raketen redet?
Leider das war nicht. So witzig. Ich hab das im Hinterkopf, als du es gesagt hast. Ich kann es mir vorstellen, ich glaube, der hat ja auch in seinen Reden vorher schon immer über Elon Musk geredet, wie so ein Sohn quasi. Ich weiß nicht, was ich.
Ja, das war wirklich so, das war so das Publikum, weißt du, wie bei so einem Konzert. Ja. Die Leute haben irgendwie so Namen reingerufen und dann hat er immer so, what do you say? Elon, he's the great guy and the Rockets and his Max. Und so. Und das war so. Das hatte, da hatte ich sehr viel Spaß mit. Und gestern oder so, was ich noch gelesen habe, fand ich auch spannend, aber auch irgendwie nicht so spannend. Dann gleichzeitig wieder, dass irgendwie Putin im russischen Staatsfernsehen irgendwelche Nacktbilder von Melania Trump gezeigt hat, wo man erstmal denkt so, hä? Aber, Achtung, die hat irgendwann mal für GQ und keine Ahnung was sich 1900 irgendwas ausgezogen quasi und die liefen dann da irgendwie zur Primetime aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es irgendwie wirklich einen guten Grund gab, aber es wird jetzt so interpretiert als, das ist so ein bisschen so dieses, hier, pass auf mal, so, ne, wir haben hier, also pass auf, was du sagst, so, so ein bisschen zu Trump. Und das ist ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, die Analysten oder wer auch immer, Politologen und keine Ahnung was, die vorher immer so ein bisschen ja auch gesagt haben bei der ersten Amtszeit, dass Trump auch so ein bisschen russische Marionette ist viel zu übertrieben, aber so ein bisschen, dass er sich von Russland irgendwie so ein bisschen manipulieren lässt, weil man Putin als schlauer eingeordnet hat als ihn und er sich so ein bisschen vor ihm, von ihm vor den Karren spannen lässt, sind jetzt so ein bisschen umgeschwankt gefühlt zu, vielleicht ist es sogar für Russland kritischer, dass es Trump geworden ist, weil Harris berechenbarer gewesen wäre und man hätte gewusst, was einfach so passiert und es wäre einfach wahrscheinlich alles einfach irgendwie so weitergegangen quasi. Und bei Trump ist einfach jetzt nicht klar, ob er aus der NATO austritt oder wenn er Bock hat quasi, jetzt auf einmal sagt, ah, Zelensky, he's my man, he's the greatest man of all and all und so weiter und auf einmal alles verstärkt sozusagen und dann irgendwie da sagt, okay, das reicht jetzt mit der Westerweiterung von Russland oder so, wäre ihm quasi auch so zu trauen. Also dieses freie Radikal ist wohl für Russland dann doch nicht so geil, fand ich irgendwie einen interessanten Take.
Hast du den Vorschlag mitbekommen, der jetzt quasi Trump-seitig an Russland und Ukraine unterbreitet wurde? Fand ich ganz spannend, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, so als Idee tatsächlich. Kann auch sein, dass es fake ist, keine Ahnung. Ich habe das nur kurz wahrgenommen, so eine Karte eingezeichnet. Sollte ungefähr so aussehen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt halbwegs richtig wieder. Russland und Ukraine einigen sich. Russland behält die Gebiete, die bisher erobert sind. Also von der Krim quasi und dann der ganze Ostflanke quasi. Darf Russland behalten. Russland sichert quasi zu, dass innerhalb von Kilometer, weiß nicht, 20, 30 Kilometer quasi an der ganzen baltischen Grenze, also und quasi also ganz von Estland quasi runter bis ja, dass da quasi so eine Nicht-Militarisierungszone eingeführt wird, also wo niemand stationiert sein darf. Die EU selbst darf quasi in der Ukraine militärische Patrouillen einsetzen, komplett an der ganzen Grenze entlang. Und die Ukraine sagt irgendwie 20 Jahre lang zu, nicht Teil der NATO zu werden für 20 Jahre. Das war quasi der Vorschlag, wurde, soweit ich weiß, von Zelensky abgeschmettert, gesagt, machen wir nicht.
Die Frage ist, was er dadurch gewinnt, ne?
Aber spannend fand ich, dass das relativ konkret, also wo man sagt, relativ, also ob man jetzt sagt, gut, schlecht oder wie auch immer, weiß ich nicht, hat jeder wahrscheinlich eine andere Perspektive drauf, insbesondere von den Beteiligten, aber dass halt so ein relativ konkreter Vorschlag jetzt im Raum steht, nach wie vielen Tagen, also wahrscheinlich war es vorbereitet und ob das jetzt
ja,
stimmt
oder nicht. Ehrlicherweise, mich würde, aber meinst du nicht, dass, also das ist jetzt ja so ein einfacher Vorschlag sozusagen, den hätte ich ja machen können, also das, meinst du nicht, dass die jetzt in den ganzen Friedensdebatten quasi seit 2 Jahren auch vorgeschlagen werden? Also ich hätte
kann sein, dass das
also nicht vorgeschlagen werden von den Seiten, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass dann einfach, also dass da schon im Raum steht, ja okay, Russland behält, was es hat, das Ende Gelände und dann irgendwie, ne, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ein neues Ding ist.
Ich glaube, glaub ich auch nicht, aber ich, was ja. ich halt spannend finde, ist halt, dass das jetzt quasi geleakt ist oder halt, dass das jetzt quasi im Raum steht. Deswegen bin ich gespannt, inwiefern das halt, ob diese angeblichen Verhandlungen jetzt irgendwas führen oder nicht und wann. Aber scheint quasi schon gestartet zu sein, obwohl der offizielle Übergabe noch gar nicht stattgefunden hat. Deswegen, das war nur das, was ich mitbekommen hatte. Ja. Ich sage, spannend. Ich bin echt gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ob dann was passiert, ob nichts passiert. Insbesondere wie die EU sich dazu positioniert, weil die ja wahrscheinlich auch dann sagen, hey, finden wir cool, finden wir nicht cool. Weil der Support halt jetzt eben, wenn die USA sagt, wir supporten nicht mehr oder weniger. Die Frage, kann die EU das abfangen oder auffangen und kann das gegenwirken? Deswegen, very interesting.
Ja, spannend. Bei sowas ist dann immer, finde ich, dann eben spannend die Storyline, ne? Also ist es dann nachher so, dass dann dieser Vorschlag, also wenn das jetzt, dass das dann quasi wirklich von Trump initiiert ist und durch ihn quasi möglich wird, ne, dann cool, dann Kudos. Oder ist es einfach was sozusagen jetzt die ganzen Verhandlungspartner, die seit jetzt 2 Jahren da irgendwie versuchen, irgendwelche Regeln zu finden, das eigentlich deren Ding ist, so, und die jetzt gerade das quasi probieren und am Ende sich das Trump quasi auf die Fahne schreiben kann und sagen kann, seht ihr, ich bin gewählt worden und ich hab's gelöst. Und alle sagen so, Bruder, nee, das ist nicht so, aber seine Leute werden ihm glauben, dass er es quasi war. Und dadurch hat er wieder recht in dem, was er quasi sagt und getan hat. Ne? Aber das werden wir sehen.
Ich glaube, das ist eher dann so, wahrscheinlich ist die USA die Partei, die halt eben Sachen durchsetzen kann, obwohl es anderen vielleicht nicht gefällt. Einfach weil sie halt finanziell und auch militärisch halt sehr großen Support darstellen. Und dann ist die Frage, was passiert, wenn die sich halt rauszieht? Ich glaube, die sind einfach so ein bisschen in der Position der Lenkung. Die können einfach sagen, ja, machen wir nicht. Ähnlich könnte die EU in derselben Position sein, aber da ist halt Bleach einfach eine ganz andere Position im Moment. Deswegen, die EU sagt weiterhin, wir supporten, bedingungslos in Anführungszeichen. Daher ist es nicht zu erwarten, dass die EU diesen Schritt macht. Bei den USA jetzt wiederum schon und das könnte halt so ein bisschen das Ganze ins Rollen bringen.
Ja, ich bin gespannt, da können wir jetzt zu Deutschland rüberwechseln, weil so wie ich jetzt auch die Scholz-Worte nochmal verstanden habe, ich weiß jetzt nicht, ob der Wechsel zur wahrscheinlich dann CDU irgendwann im nächsten Jahr das jetzt alles kippen wird, aber ich bin mir relativ sicher, dass nicht, da sind sich eigentlich CDU, SPD und die ganzen größeren Parteien einig, dass da bedingungslose Unterstützung quasi herrscht. Und so wie ich das jetzt ein bisschen verstanden habe und wie ich jetzt so ein bisschen die Medien wahrnehme, ist es eigentlich ein bisschen cool, dass Trump gewählt wurde, in der Form, dass die Leute ihren Arsch hochkriegen. Und das ist ja das, was die Leute sich immer gewünscht haben. Und das sehe ich als große Chance, so ein bisschen gegen AfD und BSW und Co., dass allein jetzt eben Scholz diesen Schritt gegangen ist und ne, alle immer gesagt haben, ja, der macht doch eh nix und bla und keine Ahnung was. Und sich jetzt eben hinstellt und dann eben mal doch noch einen Move macht. Klar kann man sagen, locker ein Jahr zu spät oder das hätte man alles früher machen müssen, wenn man noch hätte was Sinnvolles bewegen sollen sozusagen. Aber dass er was tut sozusagen und dann in dieser Rede auch noch sagt, naja, was klar ist, ist irgendwie die Ukraine unterstützt werden muss in irgendeiner Form. Und dass die CDU eben auch sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf einmal die EU, die NATO dann auf einmal sagen, Amerika ist raus, dann GG, das war's jetzt. Sondern für mich klingt das eher nach, ja, müssen wir halt hinkriegen, dass wir es ohne die wuppen irgendwie. Weswegen ja auch dann eben dieses Sondervermögen und so weiter dann diskutiert wurde. Ne? Also, aber das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gerade eher wahrnehme. Kein, oh nein, Trump ist gewählt, Amerika ist voll der wichtige. Also klar ist es so, ne, aber jetzt ohne Amerika haben wir keine, können wir das alles nicht mehr aufrechterhalten, sondern eher ein, ja, dann müssen wir es jetzt eben hinkriegen ohne die. Und das ist ja, da steckt ja, wie geht so ein schlechter Spruch? Das sind dornige Chancen.
Das ist so, ja, egal. Ja, ich meine, das hast du ja quasi mit Ausbruch des Krieges schon mitbekommen. Da gab es ja quasi die Freigabe für eben quasi den Revamp des deutschen Militärs mit dem Sondervermögen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es eher so, okay, Kohle ist eigentlich schon da, ja, es fehlt noch. Oh ja, wir sollten vielleicht irgendwie gucken, dass wir es auch wirklich Geld in Munition, Geld in Waffen umsetzen. Ich glaube, das ist jetzt nochmal akuter geworden. Auch bei anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie andere Länder jetzt in der EU sich da positioniert haben, aber ich glaube, das ist ein bisschen dieses, okay, shit, wir müssen jetzt gucken, dass wir unabhängig sein könnten für den Fall, dass die USA sagt, wir finden euch, ihr seid nicht Free Speech genug, deswegen sind wir raus. Dass man natürlich auf einmal dasteht und sagt, oh shit, das war's, wir haben nichts. Was ja nicht wiederum, was ja nicht automatisch heißt, dass irgendwie dadurch ein automatisch ein großer Krieg oder irgendwas ausbricht, sondern es wäre einfach nur, okay, shit,
dann ist
man halt irgendwie in einer doofen Situation erstmal. Ja, deswegen, ich sehe das eben.
Ich könnte mir vorstellen, dass es für dich und mich sozusagen, die jetzt nicht direkt von irgendwas betroffen sind, dass man das dann quasi gar nicht richtig spürt, sondern dass dann einfach das ein fließender Übergang ist. Also angenommen, Amerika zieht sich aus der NATO, dann werden wir das wahrscheinlich relativ wenig merken. Erstmal könnte ich mir vorstellen, sondern dass das dann irgendwie aus anderen Töpfen eben geholt wird. Und das ist ja eben jetzt die Frage, worüber sich dann die Ampel quasi so ein bisschen den Kopf zerschlagen hat, ne, und weswegen es am Ende ja auch so ein bisschen zum Ausgeführt hat mit die FDP und Lindner wollten das dann eben eher aus Bürgergeld und Co. quasi gewinnen und Scholz und Habeck, so sind die Berichte, ne, wollten das dann eher aus, wollten ein Sondervermögen quasi dafür nochmal an der Schuldenbremse quasi vorbei oder mit der Schuldenbremse quasi als Ausnahmegenehmigung sozusagen bewilligen das ist, also beide waren sich aber ja einig, okay, das muss irgendwie gemacht werden. Es ist nur die Frage, woher quasi das Geld kommt. Und da habe ich gestern nochmal ein spannendes Interview gesehen, warum Scholz so sauer war und dann sich tatsächlich mal bewegt hat und er eben nicht gescholzt hat, wie die Jugendlichen sagen würde, dass halt es dieses Treffen gab zwischen den dreien, Habeck, Scholz und Lindner, und da eben das nochmal besprochen wurde. Lindner legt sein Papier vor, die legen ihrs vor und man redet darüber. Und dann quasi eine halbe Stunde später in der Bild-Zeitung dieses Papier von Lindner quasi gedruckt ist sozusagen. Und das ist ja das, was ich schon mal irgendwann gesagt habe, was ich glaube, was halt ein großes Problem für die immer oft war, weswegen die immer schon so ein bisschen abgefuckt von der FDP da waren, dass da immer viel geleakt wurde quasi an die Presse. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, weswegen Scholz dann auch so von diesem Vertrauensbruch und keine Ahnung was gesprochen hat, weil er wahrscheinlich dann gemerkt hat, okay, Bro, Christian will einfach seinen eigenen Arsch jetzt so ein bisschen retten und will jetzt gucken, dass er mit der FDP dann auch irgendwie rauskommt und irgendwie vielleicht sich in Stellung bringt für eine CDU-Koalition nächstes Jahr oder so, wie auch immer. Und ich bin mal gespannt, ob das so aufgeht oder nicht, und fand es jetzt noch ganz spannend, also nur ganz kurz, dass jetzt ja quasi, es ist jetzt eine Minderheitenregierung quasi mit SPD und Grüne. Und jetzt ist ja im Prinzip die Frage, wie schwer machen es ihnen die CDU sozusagen? Also, wenn die CDU cool ist, und das würde ich mir natürlich wünschen, so, also im Sinne, also ich würde sagen, im Sinne von Europa, von Deutschland sozusagen ist, dann würde sie jetzt ja Dinge, die sie selber auf der Agenda haben, für ihre Amtszeit nächstes Jahr im Zweifel, würden sie ja jetzt trotzdem mit SPD und Grüne schon ins Laufen bringen, damit sie mehr Zeit haben. Also angenommen, keine Ahnung, SPD, Grüne und CDU sind sich eigentlich einig, wir brauchen dieses Sondervermögen und wir müssen jetzt irgendwie damit die Ukraine unterstützen, sozusagen. Angenommen, wir nehmen nur diesen Punkt. Dann gibt es ja zwei Szenarien. Entweder die CDU sagt, nee, das blockieren wir jetzt, weil das wollen wir schön als unseren Start haben für nächstes Jahr, damit wir sagen können, guck mal, was wir alles erreicht haben, schon quasi ein halbes Jahr ohne Ampel und jetzt haben wir das und das und das auf die Wege gebracht. Oder sie gehen halt hin und sagen, hey, cool, wir werden es eh nächstes Jahr. Im Sinne, wir brauchen gar nicht mehr so krass Wahlkampf betreiben. Wir können jetzt eigentlich eher cool sein und sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen. Wir können es ja trotzdem so positionieren, dass wir uns jetzt den Arsch retten, weil ohne uns wird es nicht gehen. Und wir können, also ich finde, das kann man trotzdem gut instrumentalisieren für eine Wahl. Und dann trotzdem jetzt halt nicht diese 4-5 Monate quasi verschenken. Oder vielleicht sogar noch länger, weil bis dann Übergabe ist und so weiter und so fort. So, ne? Das fände ich irgendwie ganz nett. Aber ich bin gespannt, ob es passieren wird. Ich bezweifle es ein bisschen.
Ja, boah, das kann ich überhaupt gar nicht einschätzen, gerade wie die CDU das für sich spielt tatsächlich. Also ich kann mir, ehrlich gesagt, kann ich mir beides tatsächlich vorstellen. Weil beides kann halt gut
genutzt
werden, wie du sagst. Ne? Es könnte auf einmal sagen, wir haben doch die 3-4 Themen dann doch mitgetragen. Guck mal, wir sind selbstlos und das ist halt der Boost, den du dann mitnimmst in die nächste Wahl. Oder du blockierst halt Wobei irgendwie gefühlstechnisch ergibt das tatsächlich. Ich glaube, es wird so, weiß ich, wenn es jetzt irgendwie 5 Themen sind, dass 2 werden durchgeboxt, 3 nicht, irgendwie so. Da kann man das halt, da kann man
ja, das wäre auch
okay. Ich glaube, so wird es tatsächlich ausgehen. Also jetzt vom Bauchgefühl her. Aber
vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, sorry, nur ganz kurz, falls es eben nicht jetzt, also falls die FDP es eben nicht packen sollte und dann nicht FDP-CDU irgendwie ein realistisches Szenario ist, will ja die CDU sich vielleicht, also was heißt will, muss/will die CDU ja auch vielleicht mit der SPD sich aber wieder zusammentun. Also das ist ja was so, wenn man jetzt die Sonntagsfrage sich anguckt, es ist wenig möglich, wenn die CDU nicht mit der AfD koalieren will,
was
so geht, ehrlicherweise. Und deswegen wäre es natürlich auch clever, sich jetzt schon zusammenzuschließen und zu sagen, komm, wahrscheinlich werden wir es eh nächstes Jahr machen, im besten Fall, dann lass uns doch jetzt schon mal so aufstellen, wenn wir die Extreme verhindern wollen, dann lass uns doch jetzt schon mal gucken, wie wir das irgendwie angehen können. Das ist immer das, wo ich denke, das sagt einem der Menschenverstand, aber dann kommt natürlich diese Wahlrealität dazu, ne, die man nicht unterschätzen darf.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Wahl überraschend sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass die besser rauskommt, als man jetzt denkt. Also ich glaube, die gängigen Umfragewerte zeigen, die kacken jetzt gerade komplett ab. Ich glaube, die wird's eher rausreißen tatsächlich. Auch vor diesem Hintergrund zu überlegen, naja, wen willst du denn mit der, also ich glaube eher mit der Argumentation, wen willst du denn mit der CDU koppeln? wenn das so ein bisschen der Carrier ist, so nach dem Motto, wen packst du dazu? Und ich glaube, dass deswegen, glaube ich, die FDP tatsächlich interessanterweise nochmal einen Stimmen gewinnen könnte. Was jetzt nicht so in den Umfragewerten rauskommt. Ich glaube, das ist so. Ja.
Genau. Na, die Frage ist, also dann, damit es wirklich CDU-FDP wäre, müssten die ja gute 15% zulegen. Ist die Frage, ob das passiert oder ob es dann nicht wieder eine Dreierkoalition geben muss und dann haben wir den gleichen Salat wie vorher, nur dass dann halt, weiß ich nicht, die Grünen rausgeflogen sind oder die SPD eben nicht dabei sind. Bin ich gespannt. Eine interessante Sache fand ich noch in diesem Interview, das jetzt auch so ein bisschen in den Händen der CDU quasi liegt, also das war die These, wie stark die AfD wird in der Form, dass jetzt die Frage ist, welche Themen spielen sie für die Wahl, wenn sie jetzt quasi wie in den anderen Bundesländern, wo jetzt gewählt worden ist, die Migrationsthematik spielen sozusagen, dann wird die AfD davon profitieren, weil das ist das Einzige, was sie sozusagen können, was man ihr unterstellt, dass man sagt, okay, da können die dann eben laut mitmachen und so weiter und deswegen wird dann die AfD erstarken da dran. Und die These war, okay, wenn die CDU jetzt clever ist, spielen sie eben nicht die Migrationskarte, sondern behandeln die das eben als eines der vielen Themen, die es eben gibt und nicht im Sinne von, das ist jetzt egal, sondern einfach, das ist ein Thema, ja, aber wir spielen jetzt eher, weiß ich nicht, nimmst du Trump, die Inflations, wir müssen wieder Geld ins Land kriegen, Karte sozusagen, dass dann die AfD weniger stark gewinnen wird. Das fand ich einen spannenden Punkt und kann mir das irgendwie ganz gut, fand das irgendwie logisch und fand das irgendwie relativ nachvollziehbar, dass man jetzt seinen eigenen Wahlkampf quasi überlegen muss, weil man muss auch klar sagen, wenn die CDU jetzt den Migrationswahlkampf spielt, wird die AfD vielleicht davon profitieren, aber SPD und Grüne werden wahrscheinlich weiter verlieren sozusagen. Und das ist ja die Frage, willst du das als CDU? Willst du jetzt die noch mehr platt machen, deine alten sozusagen, die eigentlich, mit denen du konkurrierst, mit CDU und mit SPD und Grüne und hast so ein bisschen nicht Angst vor denen oder willst du sie halt noch weiter runterschieben? Oder sagst du jetzt quasi, es reicht jetzt, die sind schon so am Boden. Ich spiele jetzt Themen, wo die auch mitreden können, weil wir dann gemeinsam uns quasi gegen die Extreme positionieren können in irgendeiner Form. Das finde ich spannend, wenn man diesen Weg so mitgeht, dass man dann sagt, okay, irgendwie liegt der Ball jetzt bei der CDU und die entscheiden jetzt, wie es aussieht. Und die, wie soll ich sagen, der was dann ein wenig die Hoffnung nimmt, dass sie, meiner Sicht, dass sie nicht den Migrationswahlkampf fahren, ist halt Merz, der halt das sich auf die Fahne aufschreibt. Aber der kann ja auch das Finanzthema spielen, wenn er Bock hat. Nur bis jetzt hat er sich eher immer positioniert Richtung auch Migrationsthemen. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und dann frage ich mich, ob das nicht nachher sich dann rächt im Zweifel mit den Wahlergebnissen
der AfD. Ich frage mich gerade, ob ich diesen Schritt mitgehen würde. Weil ich überlege gerade, okay, du bist jetzt irgendwo, bist ein Mensch in Deutschland, du findest Migration als Thema wichtig und deswegen sagst du, ich wähle die AfD du findest das Thema irgendwie wichtig, aber du bist auch entschlossen. Jetzt siehst du einen Merz irgendwo sprechen, der sagt, ja, Migration, du musst in den Griff kriegen, ist wichtig. schiebt dich, also ist das der Trigger, warum sagst du, ja, okay, vielleicht soll ich die AfD wählen?
Nee, ich glaube, der Trigger ist, dass das dann durch Bühnen bekommt, dann werden das bestimmt die Talkshow-Themen und dann werden dann da im Zweifel die AfDler eingeladen und so weiter, wohin die zu anderen Themen vielleicht weniger zu sagen haben und sich da aber mit ihrer radikalen Meinung positionieren können und dadurch wieder mehr Aufmerksamkeit quasi bekommen im Zweifel. Und dadurch SPD und Grüne mit ihren Themen im Zweifel weniger bekommen. Nicht, dass jetzt quasi, also man könnte ja, also die Gegenthese wäre jetzt gewesen, dass man sagt, in Sachsen und so weiter haben das die CDU versucht, das Migrationsthema zu spielen. Und man hat festgestellt, irgendwie sind relativ viele abgewandert zur AfD in irgendeinem Zweifel und haben eben sich nicht dann für die CDU entschieden. Weil vielleicht dann doch manchmal die Menschen dann zu den Extremen tendieren und sagen, mir reicht das noch nicht, was die CDU macht. Oder in der CDU gibt es ja auch noch gemäßigtere Stimmen. Da sitzt in der Talkshow eben nicht Merz, sondern irgendein Ministerpräsident, der sagt, ja, Migration ist ein wichtiges Thema, wir müssen uns aber darum kümmern. Dann sitzt da der AfD-Typ, der dann sagt, ja, seht ihr, und deswegen wird es mit euch auch nichts und deswegen braucht ihr uns. Ich glaube nicht, dass es hier dieses, wir verlieren die Leute sozusagen dahin, sondern sie sehen weniger Alternativen und die Alternative, die sie sehen, ist dann im Zweifel eine, die man vielleicht als CDU eben auch nicht will, so wie sie das sich gerade, wie sie ja gerade sagen. Also die CDU will das ja eigentlich nicht.
Verstanden. Wäre in der Konsequenz eigentlich das
wäre das so
Logische wiederum, könnte man sagen, man spielt es so, dass man sagt, alle spielen das Thema, dass es kein Alleinstellungsmerkmal ist. Man hüllt quasi die AfD aus und sagt, hey, ihr habt gar nichts, ihr habt ja nur dieses Thema, das machen wir halt auch. So. Aber das ist wahrscheinlich das, was da müssten alle quasi am selben Strang ziehen. Ja.
Ja, und die Frage, ob das Thema dafür eben dann auch eben rein objektiv sozusagen wichtig genug ist. Also ob du dir als Land das jetzt leisten kannst, zu sagen, das ist unser Hauptthema oder ist es nicht, wie kriegen wir die Firmen nach hier, wie kriegen wir irgendwie, weiß ich nicht, die Renten gesichert und so weiter und so fort. Und da gibt es halt eben nicht so viele Parallelen zu den Migrationsthemen. Und deswegen glaube ich halt, dass man sich das ehrlicherweise nicht leisten kann, den Wahlkampf dann eben so extrem zu führen, dass du die AfD damit irgendwie klein machst. Und deswegen wäre jetzt in meinen Augen dann eher das Spiel ist als einen der fünf großen Themen, die das Volk meinetwegen interessiert. Aber überleg dir, also stell dich auch in den anderen Themen eben sinnvoll auf. Wie ist es wie ist das Energiethema? Wie können wir weiter? Und dann stellt sich Merz hin und sagt, wir bauen Windkrafträder zurück. Und man denkt, okay, das ist interessant.
Ja. Ich hätte voll Bock, jetzt diese Parteiprogramme zu lesen. Ja, weil du...
Liefert mal. Aber die müssen jetzt auch erstmal geschrieben werden. Bis jetzt relativ schnell wahrscheinlich.
So ein Wochenendaufgabe. Ja,
ich glaube, es scheitert nicht nur am Papier. Ich glaube, die Parteien sind auch noch nicht ganz so prepared.
Das
ist halt,
wie soll ich sagen... Ich glaube, das ist halt tatsächlich der Fall, weil jetzt die Parteien sich nochmal selber neu finden müssen, jetzt kurzfristig, weil man jetzt lange, lange, lange Dinge gemacht hat, wo man jetzt merkt, oh, damit gewinnst du keinen Wahlkampf mehr, scheiße. Ja,
deswegen, das frage ich mich so ein bisschen, wie das da so weitergeht, weil... Ich finde, manche Themen sind auf die Wahl bezogen auch eben relativ unspannend, weil wenn man sich erinnert an letzte Wahl, da war es irgendwie so ein bisschen spannend, ne? Wer wird Kanzlerkandidatin, Kandidat, ne? Macht's Baerbock, macht's Habeck, oh, auf einmal Habeck, so, ne? Dann hast du mit Scholz, der irgendwie so ein bisschen der No-Name erst so irgendwie, der so ein bisschen blasse, dann auf einmal doch triumphiert gegen, wer war das denn damals? Wer hat denn da mitkandidiert von der CDU? Bin ich doof? Ach nee, die waren wahrscheinlich da schon raus. Wahrscheinlich war es einfach nur noch Lindner, der dabei war. Wahrscheinlich waren das die drei in irgendeiner Form dann nachher. Aber irgendwie war vorher wahrscheinlich von der CDU
auch da. Aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ach, keine Ahnung.
Das war davor.
Zusammen,
aber ich bin mir auch nicht ganz sicher jetzt. Genau. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es gerade so, okay, Habeck hat gesagt, er tritt für die Grünen als Kanzlerkandidat an. Merz und Söder haben sich schon lange geeinigt, dass es Merz machen wird. Bei der SPD wünschen sich irgendwie viele, dass das der Pistorius macht, der jetzt gerade Pistorius, der Verteidigungsminister, der es aber nicht machen will und wahrscheinlich machen wird und Scholz jetzt auch nochmal im Zweifel ein bisschen Respekt gewonnen hat. Das heißt, das ist irgendwie so klar und ich habe das Gefühl, wenn sich Scholz wieder aufstellt und auch Habeck das wieder machen, das sind jetzt nicht die Kicker, wo die Leute auf einmal sagen, so und jetzt bei den Neuwahlen entscheide ich mich wieder für die gleichen, die ich gerade neu wähle, weil ich nur die Storyline mitgehe, dass die FDP das Problem war, sozusagen. Das können die jetzt natürlich spielen und können sagen, ne, das war das, was uns immer gebremst hat, das werden die jetzt wahrscheinlich auch spielen, genauso wie die FDP das andersrum spielen wird und sagen wird, ohne uns wäre das Land am Ende gewesen hier. Und dann zerreißen sie sich wieder in ihren Kleinkriegen und dann hast du eigentlich da nur Merz stehen, der halt dann sich seinen Bauch hält und sagt,
eigentlich ein easy win eigentlich.
Kommt alle zu mir, meine Kinder. Ja, ich finde, so fühlt es sich ein bisschen an. Ich bin mal gespannt, ob es nachher ganz anders kommt, aber
ja.
Ja. Deswegen fände ich spannend, wenn jetzt im Vorhinein schon so ein Handreichen Richtung irgendeiner Partei kommen würde und man jetzt irgendwie dann jetzt Merz hingeht und sagt, wie der barmherzige St. Martin teilt seinen Mantel mit name it, Habeck oder Scholz oder Christian Lindner, dann könnte man sich schon mal so ein bisschen vielleicht darauf einstellen, was so genau passieren wird. Weil jetzt ist es gerade, finde ich, von dem, was man von Merz immer so hört, man kann ihn einfach sehr gut einschätzen. Also, was heißt sehr gut einschätzen? Er ist sehr transparent in dem, was er sagt und was man bei ihm bekommt, sozusagen. Und das finde ich so mäßig mitreißend, muss ich sagen, weil es halt relativ konservative, klassische Politik so ein bisschen ist. Und da fehlt mir so ein bisschen das Feuer.
Ich frage mich gespannt. Ich frag mich, wie die halt zueinander finden wollen. Ich meine, wenn jetzt über der Ampel hat es halt schon das Problem, man war ideologisch gesehen, politisch gesehen so weit auseinander in manchen Themen, dass man eher zu, und ich frag mich halt, deswegen wird die Parteiprogramme so spannend, was ist die neue CDU quasi? Weil, ne, wie du auch gesagt hast, Merz sagt, hey, oder die CDU hat jetzt Schlagzeilen gemacht mit AKWs quasi wieder zurück einschalten und so weiter, was ja die CDU von vorher genau andersrum abgeschafft hat. Das heißt, jetzt findet das große, wir redefinieren quasi unser Selbst quasi. Deswegen, für mich ist gerade total schwer zu greifen, was ist denn, also klar, ich kann es mir so ein bisschen aus so Interviews, so Snippets irgendwie zusammenreimen, ne? Was wird ungefähr so die neue CDU sein? Aber auch die Grünen und die SPD werden sich neu erfinden in gewisser Hinsicht. Und da frage ich mich dennoch, gerade weil wir jetzt bei so vielen auch sozialen Themen und eher, ich sagen, also ich finde, Deutschland hat gerade themenmäßig viele Themen, die ideologisch sehr weit auseinandergehen. Zum Beispiel Migration. Auf der einen Seite kannst du ideologisch sagen, hey, Migration ist gut, weil, oder kannst du sagen, Migration ist super negativ, weil Umwelt ist sehr aufgeladen tatsächlich das Thema. Die einen sagen, hey, das ist gerade so der Untergang der Wirtschaft. Die anderen sagen, nee, das ist halt aber die einzige Chance, wie wir überhaupt nicht untergehen können als Gesellschaft. Das soziale Themen, Rente, Bürgergeld und so weiter, wo die einen sagen, hey, das ist doch selbstverständlich, das definiert uns als Deutschland, diese soziale Marktwirtschaft. Und die anderen sagen, hey, das ist aber etwas, was wir uns nicht mehr leisten können. Das alles ist quasi so schwierig jetzt übereinander zu bringen, weil du eben halt sagst, naja, wir haben halt eine Schuldenbremse. Wir haben halt der Geldpool, den wir uns selbst gegeben haben, aus Gründen, kann man jetzt sagen, gut oder schlecht, ist halt nicht mehr unendlich. Das heißt, wir müssen jetzt hardcore priorisieren und wir können nicht mehr alles gleichzeitig bedienen in der gleichen Form. Dann gehen die Unternehmen gerade hops teilweise und dann hast du das Thema. Also du hast auf der einen Seite das sehr viele sehr kritische, zeitkritische Themen auch. Ukraine und weiteres. Und du hast aber gleichzeitig ideologisch sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an jedes dieser Themen. Und du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Das ist auch das, was die Ampel ja jetzt gerade sich gespürt hat. Und ich frage mich halt, inwiefern, wie gesagt, sagen wir, Parteiprogramme sind da die Repräsentation der Partei, inwiefern du dann so ein Diagramm malen kannst und wie viel Überlappung da tatsächlich dann stattfindet zwischen den Parteien, die dann zur Koalition zusammenkommen. Und das ist das, was ich so schwer zu bewerten finde aktuell. Was früher leichter war. Früher, also ne, vor ein paar Jahren war es halt so, dass die Themen entweder nicht so dringlich waren oder nicht so ideologisch aufgeladen waren vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht so dringlich waren und man hatte irgendwie mehr Kohle. Jetzt ist so shit, jetzt ist ja priorisieren.
Wahrscheinlich. Ja, aber was hältst du denn von dem ganzen Schuldenbremsen-Thema? Weil ich würde dich jetzt so einschätzen, dass du ja grundsätzlich eigentlich pro Investition, pro irgendwie, ne? Wir müssen, also weil, ne, seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren, zwei Jahren reden wir darüber und du erzählst mir, dass eigentlich da irgendwie Dinge angestoßen werden müssen, sozusagen, dass mehr Freiheit da irgendwie herrschen muss und so weiter. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sind eines der Länder, die am wenigsten verschuldet sind überhaupt, und jetzt gerade ist Geld eben ein Riesenthema. Ich finde, man muss dieses Schuldenbremsen-Thema, man kann das auch ganz unideologisch spielen. Das ist, aus irgendeinem Grund ist das so super ideologisch aufgeladen worden mit, die Generation nach uns dürfen keine Schulden von uns und so. Ja, aber guck dir doch die Generationen an. Das sind ja wir zum Beispiel. Und das sind ja auch Leute, die jünger sind als wir. Die gehen auf die Straßen für Fridays for Future. Die gehen, die machen sich sehr klar bekannt sozusagen, was sie im Zweifel wollen. So, ne? Die sagen, wir wollen was für Bildung, wir wollen irgendwie Themen haben. Und wir wollen stabile Infrastruktur. Und du kannst ja nicht immer sagen, das Argument, das größte ideologische Argument, unsere Nachfolgegeneration soll keine Schulden von uns erben. Aber wenn die Nachfolgegeneration sagt, ja, wir wollen aber jetzt auch nicht in 20 Jahren erst mitentscheiden dürfen und dann wollen wir scheiß Straßen haben, weil wir uns kaputt gespart haben sozusagen. Deswegen finde ich das irgendwie wenig nachvollziehbar, warum man nicht sagt, man, weil jetzt eben gerade auch eine Sonderlage ist mit der Ukraine sozusagen, mit dem Krieg, wo eben Geld hinfließen soll als Europa, da haben sich irgendwie alle drauf vereinigt sozusagen, dass man sagt, okay, dann gibt es dafür auf jeden Fall ein Sondervermögen, ein erneutes in irgendeiner Form. Wenn nicht, auch für, keine Ahnung, Wirtschaftsrettung oder so. Wenn man sagt, okay, wir wollen eigentlich die Unternehmen, irgendwie müssen, wir haben jetzt leider in diese Lage manövriert, wo wir die irgendwie nochmal auffangen müssen, weil die kriegen es irgendwie selber nicht hin und wir brauchen die, weil sonst geht die Wirtschaft irgendwie in den Bach runter oder wir wollen vielleicht die Netzentgelte deckeln oder wie auch immer, um so ein bisschen attraktiver zu werden für die Wirtschaft, damit wir vielleicht Regularien wieder abbauen können in irgendeiner Form. Muss man erstmal gleich was tun. Und ich finde, das sind so sinnvolle, gute Argumente zu sagen, gut, dafür gibt es jetzt eben die Sonderregelung, nicht im Sinne von, wir scheißen die Schuldenbremse und werfen jetzt das Geld zum Fenster raus. Das macht ja keiner. Das ist ja, also ich sehe da keinen, sehe da niemanden, der sagen würde jetzt, okay, jetzt habe ich freie Hand, so ist es ja auch nicht, so funktioniert ja nicht. Du kannst ja nicht einfach machen, was du willst. Aber gut begründete Vermögen da eben jetzt zu an der Schuldenbremse vorbei zu manövrieren, halte ich für äußerst sinnvoll, wenn nicht zwingend notwendig, weil ich es eben nicht sinnvoll fände, dass eben dann, weil das dann auch so ideologisch aufgeladen, beim Bürgergeld quasi bei den Menschen, die quasi nicht viel haben, dann da quasi zu sparen, um das auch mal nicht, also selbst wenn wir das jetzt nicht aufladen wollen und sagen wollen, irgendein Geld nimmst du von irgendwelchen Menschen quasi, die das eigentlich bekommen würden, nimmst du quasi das weg oder das Wohngeld, halte ich es trotzdem für sinnvoller, nicht da irgendwas wegzunehmen oder da weniger zu machen, sondern dieses Sondervermögen für diese klaren Sonderfälle sozusagen, diesen Kickstart, jetzt sagt, die vier Jahre haben wir jetzt vor uns, wo es irgendwie schwierig ist, da machen wir das und dann ist irgendwie Ende. Und das schreiben wir uns auch so in die Ausnahme der Schuldenbremse sozusagen rein, dass dann irgendwie Ende ist. Frage ich mich, warum das so ein riesengroßes Problem ist.
Ich habe da so eine, also meine Meinung ist, glaube ich, die Schuldenbremse an sich ist, glaube ich, also ich finde die Schuldenbremse als Instrument komplett Banane. Also mit der Einführung schon. Ich kann, weiß nicht, wie lange es sie gibt.
Keine
Ahnung. Ja, ich war, das war der Typ, der im Rollstuhl saß, wie hieß denn der nochmal von der SPD oder CDU? Schäuble. Der,
Schäuble?
CDU?
Nee, Schäuble.
Finanzminister Schäuble, oh Gott, was auch immer, ist egal.
Warte, weiß, das muss ich kurz gucken, sonst wird's unangenehm.
Hauptsächlich quasi mit eingeführt. Cooler Typ auf jeden Fall, so von ich mochte den 2009, aber das war, glaube ich, eins der Dinge, wo ich aus meiner Sicht finde, da sind ein paar Annahmen quasi falsch gewesen. Und unabhängig jetzt von der aktuellen Situation, einfach nur zu gucken, ist die Schuldenbremse ein gutes Instrument oder nicht, ist, glaube ich, der richtige Gedanke war falsch umgesetzt. Warum denke ich das? Das Problem mit Staatsschulden ist, kommt immer dann, wenn du eine so hohe Staatsverschuldung hast, dass die Gläubiger, nämlich die Staatsschulden kaufen, dir quasi eine Art On-Top-Prämie im negativen Sinne reindrücken für die Kosten der Neuverschuldung. Und Was dann nämlich passiert ist, dass deine Zinslast, die du zahlen musst als Staat gegenüber den Gläubigern, wird dann irgendwann so hoch, dass die Zinseszinsen dein Einkommen, was du als Staat, genau, das ist so ein bisschen das, was man in Amerika aktuell beobachtet. Ja. Die haben das so übertrieben, dass die an den Punkt gekommen sind, dass halt die Zinslast so hoch ist, dass sie den Staat quasi gerade so verschlingt. Das willst du verhindern und dann ist immer die Frage, was führt denn überhaupt zu der Neuverschuldung? So, und das, was man halt mit der Schuldenbremse gemacht hat, ist sagen, naja, unabhängig von dem Kontext, unabhängig von dem Grund, unabhängig von den eigentlich entscheidenden Faktoren, da haben wir einen Deckel drauf und verhindern das. Es ist aber so, dass was Deutschland so besonders macht, ist, wir hängen halt finanztechnisch halt in Europa mit anderen Ländern in so einem Schicksalsverbund in zu gewissen Grad. Das heißt, sich als alleiniger Staat hinzustellen und sagen, hey, wir carryen das jetzt für uns und wir hauen uns da so einen Deckel drauf, während um dich herum andere Staaten das eben nicht machen, hat halt für dich dann immer noch die Chance zu sagen, könntest du ja, aber die deutschen Schulden quasi, die Staatspapiere, die wir rausgeben, um neues Geld quasi aufzunehmen, sind irgendwie stabil. Sind
viel wert,
aber du hängst gleichzeitig an einer Währung, die von dem Kollektiv abhängt und dann ist halt die Frage, was bringt dir quasi eine stabile Verschuldung, wenn deine Währung aber Wert verliert aufgrund des Rests und dann verlierst du im Zweifel diesen net positiven Effekt wieder an eine Währungskaufkraftverlust oder irgendwas. Das heißt, es ist so ein Instrument, was so ein bisschen in der Isolation gut klingt auf dem Papier, aber in dem konkreten Kontext EU und wie das Ganze funktioniert, ist es so ein bisschen, wie gesagt, die Idee ist gut, so nach dem Motto, gib kein Geld für Quatsch aus, bleib quasi diszipliniert und fokussier dich auf die wichtigen Themen. Aber es hilft dir halt nicht, wie gesagt, wenn du der Einzige bist und der Rest um dich herum halt eben nicht das gleiche Spiel spielt. Und es hilft dir halt auch dann nicht, wenn du dann es nicht schaffst, Dinge zu tun, die notwendig sind, damit eben, wie soll ich sagen, die Zukunft auch weiterhin gut läuft, dich als Staat. Das erstmal so zur Schuldenbremse per se. Dann ist halt die Frage, okay, jetzt mal angenommen, wir hätten keine Schuldenbremse. So was ist der Blick auf den Finanzhaushalt in Deutschland? Und wo gibt man halt mehr Geld, wo sollte man mehr Geld reingeben, wo sollte man sparen vielleicht? Das ist halt für mich eine separate Fragestellung. Und hier verstehe ich, wieso die Leute sich nicht einig werden.
Ja.
Weil, und das ist mein aktueller Blick ist, wir leisten uns halt extrem viel in allen Bereichen. Auf eine Art und Weise, die nicht nachhaltig sein kann wegen demografischen Veränderungen. Das heißt, ja, es wäre ein kurzfristiger quasi eine Art, wie so eine Art Schmerztablette, die den Schmerz wegnimmt, weil man sagt, okay, wir verschulden uns jetzt weiter und lösen diese Probleme jetzt für den Moment. Ein Teil davon muss auch so gehandhabt werden, also sowas wie Kriegsunterstützung, da musst du nicht planen im Sinne von, okay, das muss 10 Jahre funktionieren, sondern du hoffst, dass es irgendwann aufhört und dann musst du es gerade handeln. Ja, check, das wäre so ein Thema, wo man sagt, auch Rüstung, sagen, hey, wenn wir kurz davor stehen, quasi den NATO-Support in der Hinsicht zu verlieren, sollten wir uns vielleicht rüstungstechnisch halt auf eigene Füße stellen, auch da No-Brainer aus meiner Sicht. Und dann ist halt, aber da gibt es halt andere Fragen wie, was ist quasi der Stand an Sozialleistungen, was ist der Stand an Renten, was auch zur Sozialleistung zählt, was ist der Umgang mit Unternehmen, was ist, wenn jetzt VW halt in Problem, fern wollen wir dort eben halt Geld reinfließen lassen. Und da musst du, da ist es für mich kein No-Brainer im Sinne von, ja, das geht ja dann irgendwann vorbei, sondern da muss man sich halt eher die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt sagen, wir das Bürgergeld erhöhen oder halt nicht erhöhen, das war, glaube ich, so der Knackpunkt mit der FDP auch, wenn ich gesagt habe, wir machen jetzt ein Flat-Jahr, keine Erhöhung. Ist halt die Frage, ja, okay, und dann darauf das Jahr und also kommen wir irgendwann gesellschaftlich in eine Struktur rein, wo dieses Modell funktioniert. Das ist so ein bisschen wie, als würde ich ein Unternehmen führen, ich verkaufe quasi meine Produkte so günstig, dass ich damit pro Produktverkauf Verlust mache, dann weiß ich, das geht ungefähr 24 Monate gut und dann bin ich bankrott. Und ähnlich sehe ich das bei vielen Themen in Deutschland auch, dass man sagt, man möchte halt sehr vieles quasi supporten als Staat. Ne, man sagt hier, wir möchten, den Umbau bestimmter Technologien supporten, wir möchten halt Bürger supporten auf der Ebene. Und dann ist halt die Frage, aber funktioniert das dauerhaft? Und da würde ich halt sagen, da jetzt quasi zu sagen, wir machen quasi die Schulden, also wir nehmen neue Schulden auf, um all diese Themen halt zu heilen. Bei manchen Themen wäre es halt so, dass ich sage, ja, das löst es halt nicht strukturell, das löst halt nur für einen Moment quasi so die lauten Schreie, aber wird halt nächstes Jahr wiederkommen oder darauf, dass wir wiederkommen. Und das ist dann so eine Spirale, die du nicht rein willst. Und da würde ich jetzt sagen, weiß ich nicht, ob das, also deswegen ist für mich diese Schuldenthematik nicht pauschal mit gut oder schlecht, sondern naja, in manchen Bereichen No-Brainer, in anderen Bereichen sehe ich es halt eher kritisch. Da würde ich halt sagen, da braucht man eher strukturelle Reformen, die dann halt System aufsetzen, das halt wieder funktioniert, auch wenn die Demografie so kickt, wie wir uns das halt prognostizieren können aktuell.
Ja, absolut. Aber es ist ja, das ist ja nachvollziehbar und ergibt ja auch Sinn. Und ich kann mir halt vorstellen, dass ne, dann die Analysten sozusagen von der Bezirksregierung, von der Regierung irgendwie dazugekommen sind, okay, ne, Ukraine, absolut, ne, und ich habe das jetzt in dem Papier nicht ganz so verstanden, als würden diese vier Themen, ich weiß jetzt nicht, ob diese Netzentgelte und das alles jetzt quasi durch das Sondervermögen getilgt werden sollen. Ich glaube ehrlicherweise nicht, sondern ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war Sondervermögen, weil ja das sonst mit Karlsruhe eh nicht funktioniert, muss ja gekoppelt sein, zum Beispiel an die Ukraine. Deswegen habe ich es eher so ein bisschen so verstanden, so, damit wir nicht jetzt aus unserem Haushalt in die Ukraine shiften müssen, Sondervermögen, wir uns die anderen Sachen quasi sozusagen leisten können in irgendeiner Form als Regierung. Und dann kann man immer noch sagen, okay, muss man sich das jetzt gerade leisten können? Aber das ist dann wieder eine andere Debatte, finde ich, die man führen kann, weil dann sagt man erstmal, okay, wir einigen uns auf, okay, Sondervermögen für nochmal Ukraine-Hilfe, gerade jetzt nach der Wahl von Trump, wie auch immer, damit wir uns da einfach sicher aufstellen können und nicht abhängig sind von einfach anderen Mächten so. Das finde ich total sinnvoll. Und genau wie du aber sagst, muss man eben überlegen, sagt man jetzt, okay, wir machen jetzt irgendwie diese Netzentgeltdeckelung für 3 Jahre und dann evaluieren wir und dann gucken wir, ob jetzt wirklich mehr Firmen hier sozusagen für günstigeren Strom, also günstigeren Strom bekommen und deswegen mehr Leute hier hinkommen wollen oder eben nicht. Und wenn nicht, dann muss man eben sagen, gut, dann macht man das eben nicht weiter und nicht dieses, wir haben es jetzt einmal angefangen, also machen wir es jetzt immer weiter und dann, genau wie du sagst, das kann man sich halt im Zweifel in solchen Zeiten dann sozusagen nicht leisten. Deswegen finde ich auch, dass man, aber so stelle ich mir das auch einfach nicht vor, also das ist, was ich meine, dass man dann ganz oft dahin geht und sagt, man unterstellt denen so viel Dummheit, den Politikerinnen und Politikern und irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie alle so hohl sind, dass sie ja dann, also in meinen Augen, gehen die ja nicht hin und sagen, so, wenn VW jetzt Probleme hat, dann werfen wir einfach immer mit Geld drauf, egal was passiert, das ist einfach unser Plan, wir werfen einfach mit Geld auf VW. Sondern die müssen ja dann auch irgendwelche Gespräche führen, irgendwelche Verhandlungen, irgendwelche Ziele daran koppeln, irgendwelche Pläne machen, weil sonst wäre es ja wirklich, sonst kannst du auch meiner 5. Klasse, kannst du sagen, hey, was wäre eine Lösung, wenn eine Firma pleite geht? Ja, Geld! So. Und deswegen, irgendwie glaube ich, dass da mehr hintersteckt. Aber vielleicht halt auch eben nicht. Also ne, es kann auch sein, dass es eben nicht funktioniert. Oder es ist halt einfach gerade diese Zeit nach Corona mit Krieg, wo man einfach eben so eine Art Sonderkurs so ein bisschen fahren muss, noch mit so Nach-Corona-Wirkung plus jetzt Krieg, wo man sagen muss, ja, es sind jetzt einfach 10 Jahre, die sind einfach nicht geil, wenn es um finanzielle Themen geht und Nachhaltigkeit, wenn es um finanzielle Nachhaltigkeit und sowas geht, da müssen wir jetzt einfach gucken, dass wir einfach ein bisschen investieren, ein bisschen mehr Geld irgendwo draufkippen auf Probleme, mit der Hoffnung oder mit dem klaren Ziel, dass das aber sich wieder fängt, weil wir können jetzt absehen, dass diese Themen dann funktionieren sollten, weil, keine Ahnung, wir dann weit genug sind mit erneuerbaren Energien, dass Strom einfach super günstig für uns sein wird und wir, das ist alles dann in 10 Jahren ist das kein Thema mehr. Wenn das so der Plan ist, cool. Wenn das Thema ist, naja, wir wissen nicht, wo unser Kopf steht. Wir wollen jetzt einfach, dass die Leute leise sind und wir wollen für die Wahl jetzt einfach ein paar Arbeiter von VW gewinnen. Deswegen retten wir jetzt VW.
Ich glaube tatsächlich, das ist oft bei den größeren Themen, gerade ums Budget und über die Maßnahmen, die man so vereinbart, also wie zum Beispiel diese Netzentgeltdeckelung, dass man sagt, ich glaube, das sind eher so Themen, wo man sich wo es gar nicht so sehr darum geht, ist das, hilft es jetzt kurzfristig, ja oder nein? Ich glaube, das ist für alle irgendwie klar. Du kannst sagen, ja, wir können kurzfristig da einen Deckel draufsetzen und dann zahlen halt große Industriebetriebe halt nur maximal das. Ich glaube, das ist allen klar, dass das kurzfristig funktioniert. Aber ich glaube, wo die Leute dann sich uneinig sind, ist bei der Betrachtung der Effekte, die das mit sich bringt. So, die einen sagen, das ist für mich gerade kurzfristiges Ding und nach 2 Jahren strukturieren wir das um. Und die anderen sagen, naja, was ist, wenn du das Ding jetzt so machst, dann hast du in 2 Jahren, in 3 Jahren quasi so großen Schmerz, dass wir da gar nicht mehr rauskommen. Und ich glaube, das ist so die Betrachtungsweise auf solche Themen, wo man sich dann wie soll ich sagen, wo man halt die Frage stellen kann, naja, wer hat denn jetzt irgendwie das bessere Verständnis zu einem Thema? Also wer hat es verstanden und wer hat es vielleicht weniger gut verstanden? Und ich glaube, das ist das, wo man einfach gar nicht kompromisstechnisch übereinander kommt, sondern dass man sagt, naja, die einen sagen halt, das ist No-Go, und also wirtschaftspolitisches No-Go, das so Preisdeckelung einzuführen, ist quasi so ein bisschen wie, damit zerstörst du komplett den Markt, und das, sobald der Markt einmal komplett zerstört ist, wirst du gar nicht so viel Geld haben, um die Scherben wieder aufzuheben und das wieder aufzubauen. Und die anderen sagen, ja, das ist doch, die anderen sagen wiederum, ja, das ist doch menschlich gesehen das Richtige oder für unsere Wirtschaft gerade das Richtige, und sehen halt aber nicht den langfristigen potenziell negativen Effekt. Und ich weiß nicht, ob man da zusammenkommt. Ich glaube, das sind eher so Themen, wo man sagt, entweder, da gibt es auch keinen Kompromiss. Du kannst nicht sagen, es geht nicht darum zu sagen, was ist der richtige Deckel, also was ist die richtige Deckelhöhe, sondern ist das ein Weg, den wir überhaupt gehen wollen oder nicht? Und ich kann mir halt vorstellen, dass es bei vielen, wie gesagt, bei vielen dieser Themen eher so ist, dass man sagt, es gibt keinen dazwischen, es gibt keinen, also es sind keine Kompromisslösungen, sondern es ist eher so eine Art Entscheidung, gehen wir links oder rechts, und du kannst nicht geradeaus gehen, und man kann auch nicht den Weg geradeaus irgendwie bauen, sondern es ist eher was ist.
Aber das ist ja das, was ich mir dann von so politischen Kompromissen erhoffe, dass das eben nicht der Kompromiss ist im Sinne von, wir machen dann so einen Mittelweg und der ist einfach für beide Seiten scheiße, weil das bringt bei manchen Entscheidungen ja einfach nichts. Du kannst ja nicht halbdeckeln oder so. Ne, das macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber das wäre dann mein Wunsch an so Koalitionen im Zweifel, dass man dann sagt, gut, ihr kriegt eure Netzentgeltdeckelung. So, das ist das, was für uns eigentlich ein politisches No-Go sozusagen ist. Wir wissen aber auch, gut, also es ist nicht immer alles geht den Bach runter oder es ist die Rettung für alles sozusagen. Ne? Also das ist ja, die wenigsten politischen Entscheidungen, würde ich jetzt sagen, haben diese Tragweite, vor allem so eine Netzentgeltdeckelung von die Wirtschaft geht jetzt in Scherben und alles geht den Bach runter, würde ich jetzt vermuten. Und dafür kriegt ihr, weiß ich nicht, was anderes sozusagen. Also das, was für uns eigentlich ein politisches eher No-Go ist. Und diese Kompromisse, glaube ich, die führen zu guter Politik, weil dann die Themen, die quasi angegangen werden, und gar angegangen werden sozusagen. Und ich unterstelle jetzt diesen ganzen Parteien, die da an der Macht waren sozusagen, die wollen ja alle in der Regel das Beste für das Land in irgendeiner Form. Und dadurch, wenn sich jetzt diese Punkte nicht komplett widersprechen, also nach dem Motto, die einen sagen, dass der eine, du gestehst dir die Netzentgeltdeckelung zu, und die anderen sagen, dafür machen wir die Strompreise teurer oder keine Ahnung was. Ne? Also du kannst jetzt nicht im gleichen Thema dich sozusagen dir in die Grätsche fahren. Aber wenn du sagst, hey, pass auf, Netzentgeltdeckelung, go. Und dafür,
ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Weiß ich nicht, holzen wir irgendeinen Wald ab und machen den zu Energie. Eben nicht Energie. Zu irgendwas, was du cool findest, lieber Parteipartner. Und dadurch seid ihr sozusagen so ein bisschen Experten für das Gebiet. Das gestehen wir euch zu, weil wir wissen, ihr werdet nicht alles zerstören mit diesen Entscheidungen, und andersrum genauso. Und so versuchen wir zusammen zu kumulieren, dass wir ein erfolgreiches Land sozusagen sind. Aber mit diesem, das ist für mich ein politisches, also ne, das ist für mich ein No-Go, das können wir nicht machen. Ich glaube, damit kannst du einfach nicht in Koalitionen rein. Ich glaube, dann musst du von Anfang an sagen, wir können nur Oppositionspartei sein, weil ich glaube, wenn du in eine Koalition gehst, dann kannst du für dich fast nicht sagen, dass es No-Go-Themen gibt, sozusagen. Außer für euch alle drei, ihr sagt vorher alle drei, hey, pass auf, für uns ein No-Go, das und das, gut, dann ist das fein. Aber wenn du schon weißt von Anfang an, das wird ein Thema, da wird es krachen, und ich bin nicht bereit, von meinem Standpunkt abzurücken, ja, dann ist es vielleicht der falsche Weg. Also dann ist das vielleicht nicht deine
Koalition. Ja, ich glaube, das ist ja auch die große Kritik an der FDP, ne? Dass man sagt, ihr seid ideologisch gesehen so anders aufgestellt als die SPD und die Grünen, die sich sehr ähnlich sind, aber die FDP ist so anders. Wie soll das funktionieren? Ne? Und ich glaube.
Aber ich glaube, man hat ja so ein bisschen die Hoffnung, ne, dass die so in diesem Dreierbund die sind, die dann eben sagen, komm, wir gehen so ein bisschen Digitalisierung an. Das ist so unser Steckenpferd. Ja. Wir gucken, wir kümmern uns ein bisschen um diese Themen und so. Und dann hat man aber gemerkt, ja gut, Finanzen ist leider ein Thema. Das ist so allumfassend. Da sind No-Gos eben doch ein Problem. So, ne? Da ist es irgendwie schwierig. Wenn es jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht, also ich habe die Bildungsministerinnen waren ja immer FDPlerinnen jetzt und so, ne? Die sind halt irgendwie ihren Weg gegangen, die haben jetzt nicht den Weg, die haben jetzt nichts kaputt gemacht, die haben jetzt nicht alles gerettet, ich habe mich natürlich über die Vorgestellten beschwert und so weiter und so fort. Aber gut, dann ist das eben so. Hätte besser sein können, okay. Aber ich glaube, dass die sich das halt mit diesem Thema der Finanzen, haben sie wahrscheinlich alle vorher das unterschätzt. Denkt mal, wie das die dumm sind. Aber ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, dass sie, wenn einer quasi das Geld verwaltet sozusagen, oder wenn sie es über das Geld bestimmt, dass die anderen dann nicht denken, okay, das wird ein Problem werden. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das Argument so am Anfang eigentlich für dieses Zusammenkommen war auch eher, das ist die einzige Möglichkeit, wie man quasi jetzt eine funktionierende Regierung irgendwie aufstellen kann, die eben nicht in Koalition tritt mit AfD oder sonstige. Und da war es so, okay, wir besser so als nochmal Wahlen oder Minderheiten oder irgendwas halt. Ne? Und ich glaube, das ist so, und das ist das, was mir wie tatsächlich auch wiederum Sorge macht für die nächste Wahl, ist, wenn du wieder so eine Kombination hast aus zwei Parteien. Und ich glaube, das wäre bei der großen Koalition, also SPD und der EU, wieder der Fall, dass man sagt, ihr seid
AfD und CDU,
ja,
die große Koalition.
Nicht, als man sagt, wenn du wieder zwei Parteien zusammenbringst, die sich ideologisch gesehen überhaupt nicht zusammenbringen lassen, dann hast du trotzdem die Realität, die dich aber zwingt, Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dann wiederum nicht an den Punkt kommst und sagst, okay, irgendwer ist bereit, seine Ideologie aufzugeben, um halt der anderen Ideologie beizutreten, dann kommst du genauso an deine Grenzen. Und das ist.
Was?
Ich wollte sagen, ich finde es halt.
Ich wusste nicht.
Auch da, ich wiederhole mich, aber auch da wieder spannend, was ist so die Neuausrichtung der Parteien, weil ich glaube, dass egal was jetzt, wenn du jetzt das Parteiprogramm 21 nimmst, egal welcher Partei, es funktioniert nicht mehr. Also du kannst nicht mehr, also ich glaube, egal was für eine Politik du damals gut oder welche ideologischen Ecken du für dich abgesteckt hast, ich glaube, die Welt hat sich so krass gewandelt, wir sind in so einem anderen Kontext, du musst dich neu positionieren und da bin ich gespannt, wer gewillt ist, quasi sich zu bewegen auf dem Spektrum und in welche Richtung vor allem.
Ja. Was für mich immer so ein bisschen gegen diese Parteiprogramm Vorfreude spricht, ist, dass ja die Leute ganz viel erwartet haben von den Parteiprogrammen und von dem, was ihnen versprochen wurde für diese Wahl, und man gemerkt hat, ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Das heißt, am Ende scheitert es dann im Zweifel doch oder entscheiden dann doch eben die Menschen, die in diesen Koalitionsverhandlungen sozusagen sitzen. Klar, für meine eigene Stimme, ich muss ja das wählen, was ich sehe. So, ich kann nicht in die Zukunft gucken und kann sagen, der wird wahrscheinlich da so und ne, aber ich muss mich danach richten, klar. Aber was ich dann immer ernüchternd finde, ist, dass es ja am Ende dann doch darauf ankommt, wer vertritt diese Punkte und wie vertritt er sie oder welche werden über den Haufen geworfen. Und dann wählst du auf einmal die eine Partei, weil die sich reingeschrieben haben, das ist für uns super wichtig. Und dann fällt man fest, ja, die Koalition, ja, leider doch nicht. Also das eben nicht. Was aber ja wiederum, wie gesagt, eigentlich meine Hoffnung wäre für die nächste Wahl, wenn das große Learning ist, dass man sagt, okay, wir müssen einfach weniger uns abgrenzen sozusagen und weniger sagen, das sind unsere klaren Kanten und wenn ihr uns wählt, kriegt ihr genau das nicht und so, sondern dass man von Anfang an reingeht und sagt, wir sind verhandlungsbereit. So. Also dann ist man natürlich auch ein bisschen vielleicht charakterlos und wird nicht gewählt im Zweifel, aber ich finde, zwischen den Zeilen muss quasi für mich der Kandidat, der gewählt werden will, muss für mich deutlich machen zwischendurch, dass er eben nicht in Koalitionsverhandlungen eintritt und sagt, wenn ich das nicht bekomme, dann wird das hier alles nicht. Sondern ich würde jemandem jetzt gerade mehr das Vertrauen dieser Zeit schenken, der sich selber klar ist, es ist gerade eine relativ schwer planbare Zeit. Wir müssen einfach gut debattieren, wir müssen gut miteinander sprechen und müssen gemeinsame Lösungen finden. So. Und mich würde jemand abschrecken, der halt sagt, das gibt's mit mir auf keinen Fall. Selbst wenn das ein Punkt ist, den ich wichtig finde, sozusagen, weißt du. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das so ein Learning aus diesen Wahlen ist. Weil ganz ehrlich, genau wie du es gesagt hast, welche Koalition soll denn zustande kommen? Also es wird nicht eine reine CDU-Regierung werden. Die CDU sagt, sie will nicht mit der AfD regieren. So, das heißt, sehr wahrscheinlich wird es entweder CDU-SPD, es wird entweder CDU-SPD-Grüne, CDU-SPD-FDP, CDU-Grüne. FDP oder so. Ne? Und dann hast du exakt das gleiche Szenario. Und du hast immer wieder, wirst einen drin haben, also angenommen, du sagst jetzt, CDU und FDP sind sich vielleicht jetzt näher gerade und SPD und Grüne sind sich näher, aber einen von den jeweils Ungeliebten wirst du dir im Zweifel reinholen müssen. Und da muss halt einfach klar sein, woran es diesmal gescheitert ist. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen das Learning ist für die alle. Was ich noch spannend finde, einen Punkt noch, dass weil ich letztes Mal ja gesagt habe, so, dass für manche die Grüne mittlerweile schon eigentlich die alte CDU ist. Ich habe jetzt nochmal gefunden, warum das quasi, woher das kommt. Weil Habeck selbst quasi gesagt hat, dass ihr Ziel als Grüne gerade ist, die Merkel-Lücke zu schließen quasi. Also, dass sie quasi das machen wollen, was nach Merkel sozusagen nicht mehr gut lief und wo die Leute quasi suchen, wen kann ich denn jetzt wählen, wenn mir Merz quasi zu konservativ sozusagen ist, die SPD gerade aber irgendwie auch nichts hinkriegt, so, dann wollen wir jetzt sozusagen diese Merkel-Lücke schließen. Ich glaube, daher kommt es auch, dass jetzt gerade Habeck quasi auch nicht der beliebteste Kandidat in den Grünen sozusagen ist, also der also nicht der beliebteste, das falsche Wort, aber es ist nicht der progressive Grünen-Politiker, der sagt, hey, Umwelt, 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 sondern der eher sagt, okay, konservativer grüne Politik, was ja vielleicht auch genau das Richtige jetzt gerade ist, ne? Ich will das jetzt gar nicht beurteilen, aber da weiß man auch jetzt so ein bisschen, was man bekommt, indem er halt klar sagt, so, was man mit ihm quasi bekommt. Du bekommst jetzt quasi nicht den Hardcore-Radikal-Grünen, der jetzt irgendwie nur die Umwelt im Sinn hat quasi. Deswegen bin ich mal gespannt, ob dann am Ende die sich jetzt quasi schon positionieren für im Zweifel CDU-Koalition auch in die Richtung. Ob jetzt quasi dieses Ganze, wie man das vorher bei Trump auch gesehen hat, dass dann auf einmal Leute so umschwingen und auf einmal sagen, ah, ich finde Trump doof, ah, er wird wahrscheinlich doch vielleicht Präsident. Ja, ja. Hey Trump, mein Buddy, wie geht's? Ist alles klar? Ich finde dich doch gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt einen Anbieter an die CDU sehen werden. Ja. Ich könnte es mir vorstellen. Also mich würde es wundern, wenn nicht.
Wahrscheinlich. Also ich würde mir einfach, was ich mir wünsche, ist tatsächlich, dass also ein relativ realistischer Plan vorgelegt wird, so für was, also bei welchen Themen macht man denn auch dann, also es ist politischer Selbstmord, aber bei welchen Themen macht man denn auch dann mal Cut? Also, ne? Weil im Grunde genommen, das Problem ist halt, für mich ist die Wahlentscheidung eher dann oft getrieben von so einer ideologischen Grundhaltung dann doch der jeweiligen Partei. Also bist du eher für mehr Staat, weniger Staat, bist du eher für Kollektiv oder Individualismus, eher so die Richtung, bist du für viel bist du für Regulatorik oder für weniger Regulatorik, eher das sind so die Regler quasi, weil am Ende des Tages dann doch niemand sich hinstellen wird und sagen wird, okay, ich cutte da die Kosten, das ist das Programm runterfahren, da werden wir Geld für ausgeben, so. Dass wenn wir, also niemand legt die Maßnahmen in so einem Detail gerade vor, dass es irgendwie wie ein Plan wirken kann, so nach dem Motto, okay, das ergibt Sinn oder es gibt, sonst ist es eher so, wir wollen uns einsetzen für dieses Thema. Und dann ist es so schwammig, dass ich dann doch wieder dazu tendiere, sagen, okay, was ist jetzt gerade, wer ist gerade ideologisch gesehen dann meinem Weltbild am nächsten? Und das ist das, wo ich tatsächlich dann auch bei manchen Parteien das auch irgendwie verstehen kann, zum Beispiel so, wenn so CDU sich eher konservativer positioniert, dann ist es so, okay, ja, ihr wart eh schon relativ konservativ im deutschen Spektrum, so kaufe ich euch ab. Wenn jetzt ein Habeck sagt, wir werden jetzt konservativ, dann sage ich mir, das wird dich ja innerparteilich eher zerreißen, gepunkt. Oder du wirst dann doch bestimmte Dinge nicht machen können. Habeck wird es jetzt nicht hinstellen können, sagen können, wir machen jetzt wieder Atomkraft, weil das so gegen die Überzeugung der Grünen Partei geht, dass das einfach ein No-Go-Thema ist. Der CDU kaufe ich das wiederum ab, weil das halt nicht so tief in ihre Parteiideologie verwurzelt ist. Deswegen bin ich gespannt, wie gesagt, wie man sich dann positioniert und wie glaubhaft dieser Schwung dann auch sein kann, im innerparteilichen quasi, der innerparteilichen Dynamik, die jeweiligen Parteien dann doch mit sich bringen. Und
ja, das ist ja eh das, also das ist, was ich meine mit diesem, dass es halt so super komplex ist, weil du ja auch gerade CDU-Minister hast in den Ländern, die Merz katastrophal finden, die halt sagen, der bedient die ganze rechte Propaganda quasi und ist jetzt einfach auch nur einer von den Weiten und die sind selber CDU-Männer und sagen, ja, ich krieg das hier hin. Ich koaliere hier gerade mit den Grünen und das ist mega geil. Ich weiß nicht, ob es welches Bundesland war, Schleswig-Holstein oder das da unten, irgendwo unten. Das ist dann natürlich auch wieder ein Thema, ne? Dann hast du quasi Leute, die das Thema ganz anders spielen würden, obwohl beide aus der CDU quasi kommen. Deswegen finde ich es einfach so super schwierig. Weil es dann doch irgendwie am Ende wieder an dem hängt, der entscheidet. So, weil im Parteiprogramm stehen dann die Punkte. Und wie sie aber ausgelegt werden, mit welcher Härte, mit welcher, wie auch immer, obliegt dann wieder der Person selbst sozusagen. Und dann hast du im Zweifel auch wieder Leute in der Partei, die da eigentlich dagegen sind. Aber ist halt so. Hm. Weil du hast halt dann doch irgendwie diese Parteispitze gewählt, auch demokratisch, was ja auch dann eben fein ist. Und deswegen sind, glaube ich, die Parteien, Grenzen verschwimmen so immer weiter, weil es ja in jeder Partei auch eben Anführungszeichen den rechten Flügel, den linken Flügel und so ein bisschen diese Richtung gibt. Ne? Es gibt ja die verschiedenen Spektren innerhalb der Parteien. So, ne? Das ist ja. Ne, stell dir vor, wir würden jetzt in irgendeine Partei eintreten, dann müssten wir uns ja auch, also erstmal würde man ja sagen, gut, mich überzeugt gerade keine Partei so, dass ich sagen würde, da will ich gerne mitarbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, ich will politisch aktiv werden, dann würde ich dann, will realistische Chancen haben, irgendwas zu tun, müsste ich ja irgendwo eintreten. Dann würden wir sagen, keine Ahnung, ich würde in irgendeine Partei eintreten. Und dann würde ich wahrscheinlich von Anfang an schon merken, mit vielem stimme ich hier gar nicht überein, aber am ehesten kann ich mich noch damit anfreunden. Und so hast du dann innerparteilich ja dann auch deine Kreise im Zweifel. Was ist dann auch wieder, und alle schreiben wahrscheinlich ja irgendwie mit einem Parteiprogramm und alle müssen sich übrigens darauf einigen.
Ich glaube, dass meine Vermutung ist, dass die deutsche Parteienlandschaft halt auch zum gewissen Grad natürlich auch das gesellschaftliche Bild irgendwie abbildet. Und ich glaube halt einfach, dass wir gesamtgesellschaftlich einfach bei vielen Themen keinen Konsens haben und auch nicht da richtungsweisend uns nicht mal einigen können. Und ich glaube, dass das halt, dass die nächste Wahl das auch sehr stark und sehr deutlich irgendwie zeigt. Ne? Und die Frage ist halt, wieso ist das bei manchen Themen halt so extrem? Und ich glaube einfach, dass wir da ich frage mich halt, ich habe keine Antwort darauf, aber das ist das, was ich mir frage, ist halt, wieso scheinen manche Themen so komplex und sind sie es wirklich? Wieso sind manche Themen so kontrovers und müssten sie es wirklich sein? Und mein Bauchgefühl, und das ist, ich habe keine Antwort, ich habe nur dieses Bauchgefühl sagt, ich glaube, bei manchen Themen ist es gar nicht so komplex und bei manchen Themen ist es auch, müsste es gar nicht so kontrovers sein, aber es ist so kontrovers. Und die Frage ist, die ich mir stelle, wieso ist das denn so? Also wieso ist man sich so uneinig? Wieso schaut man auf ein Thema und sagt, nee oder ja oder also wieso ist es, also oder wieso sagt man die anderen haben also wieso ist es immer so politisch, wieso sind so viele Themen so politisch, ne? Und müssen sie es überhaupt sein? Und ich frage mich halt, warum das so war, das schon immer so, weiß ich nicht, dafür ist reicht meine historische Wahrnehmung mit dem Thema nicht, aber ich glaube, das ist das, was mich irgendwie gerade am meisten wurmt, ist die Frage, warum sind manche Themen so kontrovers einfach, wo sie es eigentlich nicht sein müssten, weil die Realität ist deutlich oder klar oder sollte es sein, aber ne?
Ja, und da ist die Frage, ob das nur deine ist, genau, das ist ja die spannende Frage, weil ich habe das Gefühl, dass wir eben viele Sachen total nicht komplex betrachten und sie viel schwieriger sind, als sie eigentlich gespielt werden. Also zum Beispiel das Thema Migration. Es gibt die Leute, die halt sagen, ja, mach einfach Grenzen zu. So, das ist einfach eine zu einfache Antwort für ein total komplexes Thema. Über ein Thema, das man natürlich sprechen muss. Und es sagt ja keiner der Parteien sagt ja, Migration ist es egal, alle sollen kommen, alles soll gehen, wie es läuft, sondern alle haben unterschiedliche, nuancierte Vorstellungen, wie Migration geregelt sein soll, sozusagen. Aber sagen wir jetzt Social Media, Medien, das Volk, wer auch immer, macht daraus dann diese Polarität. Die einen wollen doch Grenzen auf für alle und die anderen wollen doch am liebsten alle Ausländer abschießen, sozusagen. Und dadurch hast du dieses komplexe Thema, das so vereinfacht wird und so polarisiert wird. So, und ich glaube, das ist dann häufig das Problem, dass wir eher komplexe Themen zu einfach machen und nicht einfache Themen verkomplizieren, habe ich so das Gefühl. Also auch Strom, auch jetzt, ne, nimm das Atomkraftwerke bauen, dann ist es ganz schnell nach, ja, wir müssten noch Atomkraftwerke bauen oder nicht. Aber die Frage ist ja, welche können wir wirklich die alten wieder anschalten? Wann laufen die wieder? Sind die erst in 10 Jahren wieder vernünftig? Was ist mit der Lagerung und so? Und dann Wahlkampf ist total einfach zu machen mit, ja, wir machen das. Vertraut uns. Das wird schon irgendwie, aber wir müssen uns jetzt erstmal für diese ganzen anderen komplizierten Fragen, müssen wir euch keine Lösungen präsentieren, weil die passen nicht aufs Wahlplakat, die passen nicht ins Parteiprogramm, die siehst du ja nicht so richtig irgendwo. Das siehst du mal, wenn irgendwer bei Lanz was vor sich hinstammelt und dann denkst du auch nur, ja gut, das ist jetzt ein Parteivertreter, wo du auch nicht weißt, wie das irgendwie machen soll. Das heißt, darauf kannst du dich auch nicht verlassen. Das heißt, du hast Themen, die dann ganz viel diskutiert werden in Parlamenten hundertprozentig. Und die da auch diese ganze Komplexität entfalten und wo man dann auch sieht, warum Dinge so lange dauern und warum sie eben im Zweifel so schwierig sind. Aber was du quasi in den Nachrichten hörst und so, ist ja dieses klassische Bildschlagzeile. Deswegen, weiß ich nicht, nehmen uns jetzt die Migranten wie Jobs weg. Und dann, und das führt in meinen Augen zu dieser Polarisierung. Weil du dann auf einmal sagst, wer ist denn für mich, wer ist denn gegen mich? Du kannst doch gar nicht dagegen sein, dass unsere Jobs weggenommen werden. Ah, du kannst doch gar nicht gegen Ausländer sein. Bla bla bla, da hast du diese Polarisierung. Aber eigentlich hast du nur ein Thema mit, irgendwie kriegen wir Migration nicht geschissen. Und wie können wir das irgendwie angehen? Und das ist halt hyperkomplex. Und da gibt es einfach so viele Nuancen, wo jeder, wo so viele Stellschrauben gedreht werden müssen, um Bildungsangebote zu schaffen, um die Leute unterzubringen, um die Grenzen, um sinnvoll zu regeln, wer kann wie irgendwie rein, machst du eine Visa-Regelung, wie auch immer, I don't know. Und dann eben auch noch humanitäre Werte, die ja auch nicht verkehrt sind, aber die vielleicht nicht, die vielleicht manchmal auch zu hoch gehangen werden, vielleicht manchmal zu niedrig, je nachdem, wie du fragst. Und deswegen glaube ich, dass wir diese einfachen Antworten leider nicht kriegen.
Ich sehe das komplett anders. Ich glaube, die Themen werden zu komplex gemacht, weil man direkt auf die Ebene geht. Auf die extreme Detailebene, nach dem Motto wie. Das spielt, also ich glaube, bei meisten Themen spielt das wie eine untergeordnete Rolle, weil das ist etwas, was du auf dem Weg herausfindest. Aber die viel wichtigere Frage ist, warum und was und weshalb. Beispiel, das wollte ich gerade machen,
beide Themen. Migration und AKWs zum Beispiel.
Energie, genau. Ist die Grundsatzfrage, was ist unsere Energiestrategie? Erstmal. Und dann ist die Folgefrage ist, was ist die Prognose darüber, wie viel wir an Strom in Deutschland in Zukunft benötigen? Und dann ist die Frage, was ist der Weg dorthin, wie man quasi diese Stromversorgung irgendwie realisieren möchte? Und das ist erstmal so, und dann ist immer die Grundsatzfrage, dass man sagt, naja, wir regeln das über staatliche Entscheidung oder wir regeln das über private Unternehmen, die dann Anreize bekommen, eben das zu tun. Das ist also so eine Grundsatzfrage, die erstmal gar nichts damit zu tun hat, ob du jetzt sagst, Solar oder Atom oder sonst was. Also erst musst du sagen, okay, welche Richtung wollen wir überhaupt einschlagen? Auf der Richtungsebene. Und das ist dann dein. Das
aber könnten wir nicht selbst die total komplex schon diskutieren? Also, weil ich habe da jetzt wahrscheinlich 15 Gefühle zu, was für das eine und gegen das andere oder für das andere und fürs gegen das eine spricht, irgendwie. Das ist ja auch schon.
Ja, aber die klammert erstmal die ganzen Detailfragen aus. Die klammert erstmal die ganzen Technologiefragen. Die kommen
dann. Aber die hängen da.
Die klammert das erstmal aus. Und, ja, okay. Und ich finde, wenn du da quasi keine Linie hast, der du folgst quasi. Dann sind die Detailfragen alle irgendwann, wie soll ich sagen, irrelevant, weil du nicht weißt, ist es jetzt Staatsaufgabe oder ist es regeln das die Privatunternehmen oder ist es dann nächstes Jahr doch wieder auf Staat oder nächste Legislaturperiode gibt es dann dieses Gesetz. Also wenn du da diesen ganzen Zeit, wenn du quasi strategisch die ganze Zeit springst, dann macht es das unmöglich in der Umsetzung, weil du fängst ein Projekt an, was mehrere Jahre dauert und dann wirst du mittendrin irgendwie rausgeworfen und dann fängst du wieder von neu an. Also kommst dann gar nicht in die Umsetzung eines Tages.
Aber das ist ja Alltag. Aber das ist ja das, was passiert. Wir haben ja in 4 Jahren dann Neuwahlen. Das heißt, vor dieser Herausforderung stehst du ja. Die kannst du ja nicht ausblenden.
Nein, aber
du kannst jetzt ja sagen, meine Strategie ist für 4 Jahre das, und dann in 4 Jahren kommt wer anders und
wirft's um, oder? Was möchte ich denn? Dann kannst du natürlich auf der Detailebene dir überlegen, ich finde jetzt Solar cool oder ich finde jetzt Atomkraftwerke cool. Aber viel wichtiger ist die Entscheidung, was ist quasi die Rolle des Staats im Thema Energiepolitik auf der Ebene? Und wenn du dann quasi dich zum Beispiel sagst, findest die Grünen gut, dann ist deine Rolle, die du dem Staat zuweist, eine sehr operative Rolle. Wohingegen du, und die Partei gibt es in Deutschland wahrscheinlich gar nicht, weil du sagst, okay, wir haben eine Partei X, die gar nicht existiert und die sagt wiederum, wir sind das Gegenteil von den Grünen und sagen, hey, wir sagen einfach, das sind die Rahmenbedingungen, das sind die Gesetze, wenn du diese Technologie nutzen willst, musst du dich daran halten. Und aber grundsätzlich ist alles erstmal offen und macht einfach. Das ist erstmal unabhängig da und da musst du dich gar nicht mit den komplexen Details im Grunde genommen beschäftigen, weil du erstmal nur fragst, okay, was ist so die Grundsatzstrategie, die ich supporte, von der ich glaube, dass sie uns zu diesem Ziel bringt, nämlich den Energiebedarf in X Jahren zu decken oder halt nicht. Und das ist, was ich meine, ich muss mir gar nicht so im Detail die Technologien angucken, musst du darüber argumentieren, ob jetzt Wasserstoff gut ist oder schlecht. Die Realität kann ich das regeln lassen am Ende des Tages, wenn ich mich denn grundsätzlich positioniert habe. Ähnlich bei dem anderen Thema, aber falls.
Ja, nee, ich will nur sagen, dass trotzdem diese Frage mich trotzdem super komplex ist, weil ich vielleicht kann ich das durch meine Arbeit nicht und du vielleicht schon in irgendeiner Form. Ich kann das irgendwie nicht ausklammern, was dahinter steht. Also ich, weil es gibt für mich Szenarien mit, ich lasse jetzt sozusagen die eine Partei, ne, ich lasse einfach alles laufen sozusagen und lasse einfach die Firmen entscheiden. Da gibt es für mich Szenarien, wo ich sage, ja, bei den einen Firmen fände ich es im Zweifel, ja, klar, also es geht ja mich subjektiv als Wähler, fände ich das irgendwie cool und sinnvoll und bei dem anderen aber vielleicht irgendwie nicht, wenn es in die Richtung sozusagen geht. Und dann ist es für mich ja total entscheidend und dann würde ich vielleicht eher sagen, naja, bevor ich dann sage, alles irgendwie frei, dann finde ich vielleicht irgendwie so einen Mittelweg gut und dann finde ich mich ja vielleicht eher da oder dann finde ich mich irgendwie eher da und dann wird es ja schon wieder komplex. Also ich glaube, einfach kann ich es mir immer nur machen, wenn ich sage, keine Steuerung oder viel Steuerung oder volle Steuerung haben wir nicht, also wir sind ja keine Autokratie, aber ne, möglichst viel Regulation sozusagen. Klar, diese Extreme kann ich aufmachen, aber ich finde mich selber ganz selten in diesen Extremen sozusagen zu Hause. Und dadurch wird es, glaube ich, für mich komplex.
Aber auch da kannst du für dich ja sagen, okay, vielleicht gibt es das, vielleicht gibt es das nicht. Gibt es eine Partei, die quasi weder noch ist, die sagt, bestimmte Sachen finde ich doof. Wenn du sagst, okay, ich werde jetzt irgendwie, SPD sagt, wir finden Atom doof, keine Ahnung, das stimmt. Dann sagst du, ah, finde ich auch, finde ich gut, dass ihr das doof findet. Okay, das können wir, da können wir uns einigen, dann können wir sagen, finden wir beide doof. Und im Rest sind wir ein bisschen offen und das passt zu der Strategie, die ich für mich irgendwie relevant finde. Und die Details ist dann zweitrangig.
Ja, aber dann sind wir ja schon wieder auf der Detailebene in einer gewissen Form. Also ja, dann sind wir ja schon wieder bei, ja. Ich gucke in das Parteiprogramm und gucke, ah, wo wollt ihr regeln und wo wollt ihr nicht regeln?
Ja, genau, aber weil du kannst, so, du musst ja dann eine Ebene tiefer gehen, wenn du sagst, ich kann nicht auf der Ebene quasi ganz offen oder halt sehr gesteuert, kann ich mich nicht wiederfinden, dann musst du eine Ebene tiefer gehen und da musst du immer eine Ebene tiefer gehen. Für mich ist es halt oft gar nicht so kriegsentscheidend, auf die Detailebene zu gehen. Und für mich ist oft viel spannender einfach die Frage, was ist Sinn und Zweck des Ganzen? Bei Migration ist es super spannend, weil Migration kannst du aus verschiedenster Perspektive betrachten. Du kannst zum Beispiel sagen, also, aber rein Top-Level, du kannst sagen, oh, okay, wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt einfach mal von der Simplifizierung aus, ein Staat ist erstmal geschlossen. Niemand kommt rein, raus kannst du hoffentlich, niemand kommt erstmal rein. So, niemand kommt neu dazu. Mhm. Das ist die Frage, okay, wann willst du, also was sind die Gründe, warum du sagst, ich möchte jemanden reinlassen, so von außen. Dann kannst du sagen, okay, Migration, eher Notfall. Also sprich, irgendwo ist ein Krieg oder irgendwo ist ein Notstand und genau, verschiedene dann ist das Gründe, für dich eine Gründe, wo du sagst, okay, das finde ich so gut. Klammert den Rest erstmal komplett aus. Dann kannst du sagen, ich finde Migration wichtig, weil, das ist ja oft das Argument, Arbeitsplätze da sind, aber keine Leute, die Arbeitsplätze machen. Also sagst du, Migration ist für mich quasi eine Antwort auf das demografische Problem. Und dann kannst du für dich halt auf der Ebene quasi schon entscheiden, ist das für mich eine Lösung, die ich gut finde oder die ich schlecht finde? Ist das die Lösung, die ich favorisiere oder gibt es vielleicht andere Lösungen, die ich stattdessen lieber hätte? Und dann kannst du sagen, ja.
Aber darf ich kurz? Aber wie kannst du denn da ausblenden, dass da ja bei, da immer sofort dranhängt, ja gut, aber es ist ja was anderes, ob ich jetzt einen gesuchten Massenmörder, ich mache jetzt extra das Extrem, ne, in das Altenheim schicke und der den Job quasi benommt oder eben nicht. Also davon hängt ja ab, ob ich sage, ich finde Migration für Arbeitssicherheit sozusagen gut oder nicht. Wenn ich da drunter, muss ich für mich sofort die Frage klären, aber wie regle ich das denn? Wie werden die Leute ausgebildet? Werden sie angelernt und so weiter und so fort? Weil das beeinflusst hundertprozentig meine Entscheidung, ob ich das cool finde oder nicht. Weil wenn das nämlich blöd ist, dann hole ich im Zweifel Leute ins Land, mit denen ich nicht weiß, nichts anzufangen weiß. Und dann ist es eher, dann bin ich eher vielleicht für doch gar
nicht. Ich finde aber, das versuche ich immer im Kopf zu trennen, weil da vermischt man halt zwei Ebenen. Das eine ist, finde ich grundsätzlich Strategie, Leute ins Land zu holen, die Arbeitsplätze besetzen. Finde ich das gut oder schlecht? Und eine davon erstmal losgelöste Frage ist, kriege ich das hin, dass es eben nicht zu Gewalt oder irgendwas führt? Oder kriege ich das nicht hin? Weil bei der einen Sache, für mich wäre, sonst vermischst du, wenn du die zwei Themen zusammenbündelst, dann kommst du schnell an den Punkt, dass du sagst, oh, ich finde das insgesamt alles blöd, das Thema, weil die Umsetzung blöd ist. Aber wenn du sagst, ich finde es grundsätzlich aber notwendig, dann kannst du kannst zwei Realitäten gleichzeitig in deinem Kopf haben. Die eine Realität ist nämlich, ich finde es grundsätzlich gut, weil wir haben genug Jobs, die offen bleiben. Mhm. Also ist, finde ich, das Thema grundsätzlich gut. Du kannst aber dann die Umsetzung kritisieren und sagen, ich finde Migration gut, aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, finde ich nicht gut, weil das zu den Problem führt, was aber deine Grundsatzhaltung ja nicht ändert. Und
ich glaube, ich habe einfach
nicht so eine Grundsatzhaltung. Das ist worauf ich hinaus will. Ich glaube, viele Themen, da kannst du dich erstmal, aus meinem Kopf kannst du es total simplifizieren und zu sagen, finde ich Migration für Deutschland in dem Kontext Deutschland wichtig, um ein bestimmtes Problem anzugehen, jetzt zu sagen, um das Problem der Leute anzugehen, die sagen, ich suche eine Unterkunft und bin in einer Notsituation, kannst sagen, finde ich das wichtig, ja oder nein, finde ich das gut. Und finde ich den anderen Case zum Beispiel wichtig mit den Arbeitsplätzen. Und dann kannst du sagen, du hast noch einen dritten Case und sagst, hey, ich will Leute ins Land holen, die neue Arbeitsplätze kreieren, die Jobs und sowas kreieren. So ein bisschen der USA-Case oft, sondern wir holen uns die smarten Leute und die machen dann coole Jobs und coole Firmen. Und das sind drei verschiedene Migrationsszenarien und die musst du unterschiedlich in der Operationalisierung bespielen. Du musst, wenn du jetzt sagst, ich will diese krassen Talente ranholen, ne, die aus den USA quasi nach Deutschland kommen, um hier das nächste Google zu machen, ist das in der Operationalisierung ja ganz anders. Da musst du Anreize schaffen, steuerlich und was weiß ich. Versus, wenn du jemanden reinlässt, was du sagst, hey, du wirst in deinem Land sonst quasi umgebracht oder sonst was, dann hast du da einen ganz anderen operationalisierten Fluss. Und ich finde, Migration ist nicht ein Thema, sondern Migration ist, hey, ein Mittel für einen bestimmten Zweck, den du erreichen willst. Der moralische Zweck, dass du sagst, ich will anderen Leuten helfen. Der Zweck der Arbeitskräfte, quasi Lücke, die du schließen willst. Oder der Zweck der, hey, ich will einfach smarte Leute, ich will mir das Dreamteam hier aufbauen, ich mache hier NBA Allstars mäßig. Und deswegen, ich finde, man muss sich erstmal dieses Thema auf der Ebene anschauen und sagen, in welchen Bereichen finde ich Migration denn cool und kann mich damit identifizieren, ohne jetzt zu sagen, Migration ist per se doof oder gut, weil es in einem dieser Bereiche aktuell gut oder schlecht läuft. Und ich glaube, das ist das, was halt dann in dieser angeblichen Komplexität so komplex dargestellt wird. Und ich denke mir, nee, es ist eigentlich viel simpler. Nämlich, du musst dich erstmal grundsätzlich dafür entscheiden, ob du das auf der Ebene cool findest. Und dann kannst du die einzelnen Maßnahmen kritisieren. Aber dadurch ist das ganze Thema doch nicht gut oder schlecht. Und das finde ich dann die angebliche Verkomplexität. Ja. Also, man nimmt ein Thema, macht super kompliziert, um dann quasi sich in einer binären Situation zu finden, nämlich finde Migration gut oder schlecht. Ich denke mir so, nein, du hast etwas angeblich so komplex gemacht, um es am Ende dann zu simplifizieren und hast dir quasi damit die Chance genommen, eine Sache nuanciert zu betrachten und zu sagen, das finde ich gut, das finde ich schlecht auf der und der Ebene. Und deswegen finde ich die Sachen gar nicht so komplex, sondern eher einfach und die werden komplex gemacht.
Weißt du? Ja, ich glaube, es liegt aber daran, weil du jetzt den Staat betrachtest, der halt erstmal zu ist sozusagen. Aber wir sind ja gerade im laufenden Geschäft sozusagen. Das heißt, wir haben ja Migration, wir haben ja Flüchtlingsbewegung und wir haben Dinge, die gerade quasi laufen sozusagen. So. Und das heißt, angenommen, ne, wir nehmen jetzt das Beispiel, die drei Fälle, die du aufgemacht hast, und ich sage jetzt, ja, ich finde alle drei Fälle von Migration sinnvoll. So, finde ich alles irgendwie gut. So, dann bin ich ja nicht fertig. So, dann muss ich ja hingehen und dann muss ich gucken, okay, und wie wird es jetzt irgendwie umgesetzt? Und da ist das irgendwie nicht gut und da ist das nicht gut. Und dadurch wird es ja dann eben komplex. Das meine ich. Also, weil diese erste Entscheidung, die bringt mir ja erstmal für eine Wahl relativ wenig. Weil dann habe ich nur so eine Richtung irgendwie, so eine Tendenz. Ja. Klar, dann kann ich schon mal sagen, okay, ich will nicht die AfD wählen. Wenn ich jetzt alle drei Sachen gut finde, dann weiß ich schon mal, ich kann die AfD nicht wählen. So, weil die wahrscheinlich in allen dreien Schwierigkeiten macht. Vielleicht auch in dem einen nicht. Also, ne, das kann natürlich sein, dass man es untersuchen könnte. Aber bei den anderen werden dann vielleicht in diesen drei Punkten, wird bei allen drei irgendwie drinstehen, ja, wir nehmen das Thema Migration irgendwie ernst, wir wollen den Arbeitskräftemangel bekämpfen und wir wollen Flüchtlinge weiter aufnehmen und so weiter und so fort. So. Aber das hat mir ja erstmal noch nicht viel gebracht, weil dann muss ich ja gucken, ja, wie wollt ihr das denn lösen? Und diese konkrete Detailebene, die ist wahrscheinlich auch von der Wahl eben schwer zu definieren und da wird dann im Zweifel gesagt, ja, wir schaffen Bildungsangebote, ja, aber das ist ja, gibt's ja jetzt schon. Also es gibt ja diese, also im Prinzip alles, was man sich ja vorstellen kann, wo man sagen könnte, hey, das wäre doch mal eine Idee, das gibt es ja, ist im Zweifel nur schlecht gemacht. Und klar, ich bin jetzt nicht doof genug, um deswegen zu sagen, ah, deswegen ist Migration immer schlecht. Also diesen Fehlschluss mache ich ja nicht, dass ich jetzt sage, ich gucke mir eine Umsetzung an und deswegen sage ich, das ganze Thema ist irgendwie scheiße. So, sondern mein Problem ist ja eher, dass ich die aktuelle Komplexität quasi sehe und sehe, dass Migration gelingen kann bei manchen eben nicht, wir da eben Probleme haben, dass jetzt irgendwie die Grenzen geschlossen wurden, dass ich das irgendwie schwierig finde, dass aber vielleicht das manchen Leute auch beruhigt hat, wenn sie das nur gelesen haben und so weiter und so fort. Das heißt, diese Mittel lassen sich ja quasi gar nicht zwingend im Vorhinein so objektiv bewerten, dass ich dann sagen kann, okay, ich kann es mir einfach machen und sag einfach, weiß ich nicht, wir haben jetzt, wir bringen alle in Schulen und dadurch lösen wir das Problem. Ja, aber gibt's die Schulen denn? Sind die Plätze an den Schulen überhaupt da? Und dann, also deswegen meine ich, fällt es mir dann schwer, diese Komplexitätsebene auszublenden, weil dann kann ich im Zweifel auch einfach dann, also wenn ich mir das vorstelle, könnte ich auch einfach sagen, ja, ich finde Migration doof, also habe ich nur eine Partei und wähle irgendwie die AfD, wenn ich auf der einfachen Ebene bleibe. Also wenn ich jetzt nicht in die Komplexitätsebene runtergehe und sage, die gibt es nicht,
ich würde genau andersrum argumentieren. Wenn du das nämlich machst, dann begibst du dich ja eigentlich nur auf die Komplexitätsebene und bist nur Details verstrickt, ohne dir die wichtigen Fragen zu stellen. Weil wenn du grundsätzlich erstmal für dich sagst, hey, ich finde Migration in diesen Bereichen gut. Sagen wir, du findest Migration gut in allen drei Bereichen. Mhm. Und jetzt siehst du, jetzt aktuell, was passiert für dich jetzt nicht gut, weil irgendwie kommen zwar Leute rein, aber irgendwie machen die auch böse Dinge. Das finde ich nicht gut. Dann kannst du dir dann die Frage stellen, wenn du jetzt erstmal bei deiner Grundsatzhaltung bleibst, okay, ich finde Migration per se erstmal gut, weil ich sehe diese Probleme, nämlich Fachkräftemangel und Leuten soll geholfen werden, wer braucht Talent, sagst du, okay, warte mal ganz kurz, ich finde jetzt nicht dieses Thema per se erstmal schlecht, sondern ich finde nur die Umsetzung schlecht. Das ist schon mal eine Riesenhilfe, weil dann kannst du dir die Frage stellen, okay, was ist an der Umsetzung denn schlecht? So wie du es gerade auch gemacht hast, hast gesagt, hey, ja, die einen sagen, wir machen einfach, genau. Die einen sagen, wir, ja hey, wir machen mir. Einfach ja. mehr Bildungsangebot und du weißt, aber Schule funktioniert nicht. Das heißt, du kannst diesen Vorschlag du kannst sie disqualifizieren.
Nein, aber vielleicht machen sie Schulen ja auch cooler. Also vielleicht kriegen sie es ja hin, dass sie Plätze schaffen. Also das ist ja das, wenn die jetzt sagen, wir schaffen Bildungsangebote, kann das ja bedeuten, außerschulische Bildungsangebote in Schulen, Gelder in Schulen stecken. Da wird ja viel im Zweifel versprochen, aber es wird ja im Zweifel nicht umgesetzt. So, das ist ja das Problem mit dem Digitalisierungspaket. So, alle sind sich einig, Digitalisierung für Schulen war wichtig und ist wichtig. Und es gibt immer noch manche, die noch keine Gelder abgerufen haben. So, das, und dadurch ist ja nicht das Thema Digitalisierung jetzt schlecht und ich sage, Digitalisierung ist scheiße, sondern die Umsetzung ist ein Problem.
Ja,
und
du kannst für dich aber sagen, ich habe jetzt kein Vertrauen darauf, dass diese Maßnahme funktioniert, weil ich sehe die Folgeprobleme wie Schule oder es fehlen, die Leute, die das umsetzen können. Das heißt, du kannst für dich aber trotzdem die Maßnahme disqualifizieren und sagen, da hängt so viel dran, da hängt so viele Wenns und Abers dran, glaube ich zum Beispiel nicht. So, du kannst, und so kannst du kannst du quasi in verschiedenen Bereichen quasi für dich quasi die Entscheidung abstecken und sagen, ich finde Migration immer noch gut, aber ich finde die Maßnahme doof. Was finde ich zu einer ganz anderen Diskussion führt oder zu ganz anderen Perspektive auf das Thema, als zu sagen, ich finde Migration doof, weil ein paar der Maßnahmen für mich nicht funktionieren. Und das finde ich viel, wie soll ich sagen, das finde ich viel, erstmal ist man nicht so emotional bei dem Thema, weil man das so runterbrechen kann. Und man kann sich auf einzelnen Maßnahmenebene unterhalten, ohne das wie so eine Art, als so Riesenbrocken quasi immer als gut oder schlecht zu. Und ich finde, dann ist es auch weniger komplex, weil wenn du zum Beispiel immer wenn du einzelne Maßnahmen dir rauspickst und sagst, naja, was ist denn, was ist die Maßnahme der Grenzschließung? Ne? Kannst auch sagen, ja gut, das ist jetzt ein Vorschlag, wie man das Ganze handeln kann. Was sind die Pros und Cons? Und kannst diese eine Maßnahme diskutieren, ohne jetzt zu sagen, wenn diese Maßnahme blöd ist, muss ich direkt das ganze Thema blöd heißen und blöd finden.
Ja, aber das machen wir ja nicht. Also deswegen, ich glaube, mein Problem ist gerade, ich glaube, das, was du gerade sagst, das ist im Zweifel dann eher so ein Tipp jetzt für, also das klingt jetzt ganz gemein, aber das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber für irgendwen Ungebildetes, der quasi nur sagt, okay, ich sehe zu viele Ausländer, ich finde die doof. Und jetzt kommt Willi, sagt mir, hey, pass auf, guck doch erstmal, ne, ist das denn wirklich, ist der Ausländer doof oder ist nicht das vielleicht, was er tut oder was die Menschen mit ihnen machen und so weiter? Gibt es nicht Gründe dafür und so weiter und so fort? So, dass man die eine Ebene höher zieht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir diese Ebene irgendwie schon meistens einmal zumindest irgendwie durchdacht haben und wir selten auf dieser Ebene bleiben von das ist gut, das ist schlecht, sondern eigentlich, wenn wir uns unterhalten, habe ich das Gefühl, scheitern wir halt immer daran, dass dann, oder was heißt, also scheitern wir gemeinsam daran sozusagen, dass wir dann zum Beispiel das Thema haben, sagen wir, bleiben wir bei dem Thema Bildungsangebot schaffen für Flüchtlingskinder zum Beispiel. So, klingt erstmal gut. So, und jetzt gibt es da viele verschiedene Optionen, wie man damit eben umgehen kann. Und ich finde dann im Zweifel zwei, drei Argumente für die eine Seite, für, keine Ahnung, es muss eigene Schulen für die Menschen geben, jetzt nur mal als Beispiel. Dann sagst du mir, ja, aber macht es nicht mehr Sinn, die irgendwie unterzubringen? Und dann sage ich, ja, stimmt, es macht mehr Sinn, die in die Schulen eigentlich reinzustecken. Aber wie denn in Schule? In einzelnen Klassen oder in dem Klassenverband? Und dann hast du jede einzelne, du hast so Mikrodebatten, die, wo wir bei jedem einzelnen Punkt, jetzt wir beide, gar nicht absehen können, auch nur im Ansatz, was das quasi für Folgen hat. Und dadurch, finde ich, gelingt diese Komplexität, also dadurch geschieht diese Komplexität, weil das ist ja das, was ich zu dir meinte der Woche, dass ich dann häufig das Gefühl habe, dass man der ganzen Sache dann oft nicht gerecht wird, weil man sich so darüber stellt und sagt, ja, aber warum macht man das nicht so? Und dann ist man, dann bin ich auch so wie, keine Ahnung, irgendwie Onkel Erna, Onkel Erna,
ey, völlig okay.
Der oder die dann sagt, der dann sagt, keine Ahnung, seitdem mehr Flugzeuge fliegen, gibt es mehr Kondensstreifen am Himmel. So, warum passiert das so? Und ich habe das Gefühl, dann bin ich nicht besser als die, weil ich mich halt in der Detailsache so verliere und dann selber nachher nicht mehr weiß, wo ich stehen soll, weil es
ja, und was mir, so komplex ist. Was mir hilft, das mache ich halt für mich einfach, ist zu sagen, okay, warte mal ganz kurz. Lass mal 3 Schritte zurückgehen. So, was war eigentlich so, was ist eigentlich so der Kern der Sache nochmal ganz kurz, um mich selbst daran zu erinnern, weil manchmal geht's mir genauso. Ich gucke dann Twitter und gucke dann lesen und denke mir so, ah, scheiße, warum macht ihr das nicht? Und dann denke ich mir so, okay, Moment mal ganz kurz, lass mal 15 Schritte zurückgehen und die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich gerade, lass uns das Thema Flüchtlinge genauer betrachten und gucken, okay, was ist eigentlich, welche Kategorie bewegen wir uns eigentlich gerade? Ne? Geht's um Fachkräfte, geht's um Flüchtlinge, geht's um Talente oder irgendwas darüber hinaus, vielleicht gibt's auch andere Kategorien. Und
oder halt eine Zwischenform von wegen, wir können jetzt ja auch im Zweifel Menschen aufnehmen, die hier ausbilden und dann können die hier gute Jobs übernehmen.
So, genau, und dann sage ich ja zum Beispiel für mich, hey, was ist eigentlich, was ist das, was ich cool finde an Migration? Und dann kann mir sagen, vielleicht sage ich auch, okay, das Thema Flüchtlinge aus der Not, da kann man dann die Frage stellen, okay, was sind eigentlich die Notsituationen? Und muss man das updaten, Fragezeichen. Und was machen wir denn mit den Leuten, die jetzt hier hingekommen sind und die sagen, hey, ja, ich könnte eigentlich wieder zurück in mein Land, das wäre cool. Wie geht man damit um? Unabhängig davon, um die Detailfrage zu stellen, so nach dem Motto, ja, ist das jetzt irgendwie logistisch überhaupt möglich und rechtlich, blablabla, sondern erstmal, ist das überhaupt etwas, wo ich sage, war für mich dieser ganze Bereich temporär, das ist dauerhaft? Oder sehe ich das quasi als Chance, den anderen Bereich, also der Fachkräfte quasi zu boosten? Und da nochmal für sich selbst nochmal quasi nochmal Klarheit zu bekommen, ist für mich total wichtig, weil ich dann sagen kann, ah, okay, ich bewerte dieses Thema wie folgt und dieses Thema wiederum anders. Aber dann ist es für mich nicht ein großer Block, sondern ich kann es für mich auseinanderreißen in kleine Blöcke und das neu bewerten.
Ich glaube, ich finde auch nicht das Problem, dass es ein Block ist. Also ich glaube, ich scheitere nicht daran, dass ich das dann, dass es mir quantitativ sozusagen zu viel ist, sondern ich habe das Gefühl, ich scheitere eher an der qualitativen Entscheidung, weil ne, gehen wir jetzt eben die 3 Ebenen rüber und sagen wir, okay, zum Beispiel diese Abschiebeflüge, die die AfD irgendwie in Sachsen einführen will oder whatever, so, dann klar, dann sind die zu dem Entschluss gekommen auf der Ebene drüber, okay, ich will die Menschen hier im Zweifel nicht haben, weil ich grundsätzlich dagegen bin, dass hier Menschen reinkommen, so, das ist auf dieser Ebene, so, und jetzt komme ich aber jetzt gibt es Wähler, die auf dieser Ebene bleiben und sagen, ja gut, ich finde das auch nicht gut, also weg mit denen, und dann kommen auf einmal alle Menschen, die sagen, ja, Moment, aber wohin willst du ihn abschieben? Dann schiebst du die irgendwie in den Irak ab. Der Irak sagt, nee, wir lassen dich hier nicht landen. Was wollen wir mit den Leuten? Lass die mal schön bei dir. Gibt es da überhaupt eine Regierung, mit der man reden kann? Musst du denen Geld dafür zahlen, dass du die Leute zurückfliegst? Machst du dich erpressbar? Verhandelst du mit Terroristen? Blablabla. Das heißt dann, das ist dann gar nicht, dass es so, dann ist es kein so Riesenblock, sondern dann sitzt aber in dieser Entscheidung, wo ich eigentlich dann vielleicht auf dieser Kategorieebene gesagt habe, ja, ich will, dass die wieder nach Hause gehen, dann mache ich es mir einfach und sag das, weil ich muss ja auch nicht entscheiden, wie wir das machen. Hauptsache, die sind weg sozusagen.
Du dich, aber das ist der entscheidende Punkt. Angenommen, du bist derjenige, der sagt, hey, ich finde das doof, die sollen bitte alle zurück, dann ist das, dann ist die Frage, du musst für dich nicht die Komplexität lösen des Wies, wie ist die Umsetzung, sondern du kannst für dich einfach sagen, ja, das ist das, was ich möchte. Und also nach dem Wort figure it out, finde einen Weg, so, das ist dann die Konsequenz.
Ja, aber das kann ich dir ja nicht sagen. Aber wie mache ich das? Weil die AfD, also das ist ja die einzige, also ne, wenn die jetzt sagen, wir organisieren Abschiebeflüge aus Sachsen in den Irak, so, dann sagen die mir ja nicht wie. Dann, wenn ich die jetzt wähle, und dann wähle ich die, und dann merken die auf einmal in der oh, scheiße, das geht ja gar nicht.
Ja, da bist du
dann
bist
du ist enttäuscht, mein Ziel, was ich erreichen wollte, nicht erreicht worden.
Aber du warst aber grundsätzlich mit denen quasi auf einer Ebene. Ihr habt euch für die Grundsatzsache gleich entschieden, dass ihr was vorgaukelt, was gar nicht umsetzen könnt. Das ist ein falsches Versprechen, was geliefert wird. Aber grundsätzlich, für dich musst du deine Entscheidung ja nicht davon abhängig machen, ob du jetzt glaubst, dass die Person das direkt umsetzen kann oder nicht, sondern erstmal brauchst du eine Grundsatzentscheidung, auf der du aufbauen kannst. Ansonsten verlierst du dich, ansonsten kommst du immer an den Punkt, ja, dass du sagst, ja, wir würden gerne dieses tolle Thema angehen, jetzt mal, sagen wir ein positives Thema, sagen wir, wir wollen jetzt, weiß nicht, irgendeine neue Technologie hier irgendwie freischalten, sag G-Technik, so ist. So, wenn du nicht mal sagen kannst, finde ich G-Technik gut oder schlecht, erstmal auf der Top-Ebene, dann wirst du, sobald du auf die Detail springst, wirst du immer irgendwie ein Argument finden und sagst, ja, das ist am Ende doch irgendwie zu kompliziert, lass mal bleiben. Kriegen wir eh nicht umgesetzt. Das ist bei den meisten Themen, in den Details verlierst du immer Gründe, warum du sagen kannst, ja, wäre schon geil, aber boah, nee, das wird ja übelst komplex, da müssten wir das ändern und da ist dieses Problem, was irgendwie da ist, dieses Gesetz müsste umgeschrieben werden und sind die Leute überhaupt bereit dazu, wahrscheinlich werden die dann protestiert, oder verlierst du dich, oder am Ende landest du beim, wahrscheinlich nicht und lass mal lieber doch nicht machen.
Ja, aber es sind ja im Zweifel für mich dann auch entscheidende Punkte. Vielleicht ist es ja genau mein Gedanke. Also vielleicht ist es ja genau mein Thema, dass ich dann sage, ja, ich finde Gentechnik eigentlich geil, aber so wie es jetzt gerade hier in Deutschland umgesetzt werden würde, nicht, weil die Parteien gerade quasi vertreten, die würden das sozusagen, die Parteien würden das nicht so umsetzen, wie ich es cool fände. Also funktioniert das für mich gerade sozusagen nicht, weil ich dadurch komme zu dem Entschluss komme, weil, keine Ahnung, nehmen wir jetzt die CDU, sagt zum Beispiel, ne, Gentechnik finden wir super, aber ich weiß, keine Ahnung, die koppeln da dran irgendwas, was ich nicht so gut finde sozusagen. Dann weiß ich ja schon, ja okay, auf der Oberebene stimme ich da eigentlich zu, aber die Umsetzung finde ich bei denen scheiße, also kann ich sie ja nicht wählen.
Ist ja fein, ja.
Ja, ja, aber deswegen, das macht's ja kompliziert, weil die Parteien einem ja, die Umsetzung ist ja, finde ich, entscheidend dafür, ob ich mich entscheide, diese Partei zu wählen.
Ich sage quasi für mich, ich sehe das in vielen Teilen anders, weil ich mir denke, ja, die Umsetzung, die ist immer kompliziert, basiert auf irgendwelchen Kompromissen am Ende des Tages. Aber für mich ist erstmal richtig, dass wir die richtige Richtung laufen und die Details auf dem Weg quasi hoffentlich geklärt bekommen, als zu sagen, ich nehme die falsche Richtung, in Anführungszeichen, für mich falsche Richtung, und weiß, naja, vielleicht kriegen wir da ein paar Details besser oder besser prognostizierbar gut geklärt, was ich jetzt absehen kann, aber es ist per se die falsche Richtung. Ich glaube, das ist das, was für mich im Kopf halt das Entscheidendere ist. So wie ich an das Thema angehe, ich sage nicht, dass es der bessere Weg ist, alles machen sollen, nur gerade halt, wie gesagt, in so einer Rage-Bubble bin und mir denke, boah Gott, was ist jetzt mit dem Papier und haben wir genug für die nächste Wahl und müssen wir sofort, ich bin so, Moment mal, ist das eigentlich überhaupt entscheidend? Oder ist der Zeitpunkt der Wahl entscheidender als eine vernünftige Wahl zu treffen? Und dann denke ich mir so, es spielt echt gar keine Rolle, ob das jetzt nächste Woche, übernächste Woche oder einen Monat ist. Es wird am Ende des Tages nicht darüber entscheiden, ob wir dann wiederum quasi eine Koalition bekommen, die aus meiner Sicht dann eine gute Richtung einschlägt. Und daher ist mir diese Debatte komplett Latte gerade. Und ich fokussiere mich auf das für mich Wichtige, nämlich das darüber liegende Thema, nämlich, hey, was ist eine coole Kombination? Was ist ideologisch gesehen das, womit ich mitgehen kann? Und nicht, ist die eine Partei blöd, weil die jetzt gesagt hat, wir haben kein Papier, und die andere Partei sagt, ja, ihr braucht gar kein Papier und was auch immer. Also es ist so für mich so diese Detail- und Komplexitätsebene, wo ich sage, Leute, ihr verliert euch in dieser Komplexität, dieser Möglichkeit einer schnellen Neuwahl. Darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich vielmehr darum, was wäre ein cooles Parteiprogramm und was kann uns als Land quasi den Arsch retten, und halt eben nicht diese Detailebene der potenziellen Neuwahlen und der Dringlichkeit, die da dran gehangen wird.
Aber da sind wir wieder bei diesen Polaritäten, die halt eben dann Social Media und Medien einfach quasi dann so in die uns reindrücken, finde ich. Das ist dann dieses so, du siehst die beiden Fronten, die sich anschreien mit, ne, kein Papier, Papier. Aber für mich ist dann das Ergebnis, ja, es ist halt einfach ein komplexes Verfahren. So, es ist jetzt einfach nicht, es scheitert nicht nur am Papier, sondern es gibt verschiedene Gründe, warum das eben scheitern kann. Und deswegen ist es für mich in Ordnung, wenn das im Februar quasi geschieht sozusagen, weißt du, weil ich glaube, dass man sich zu einfach macht, indem man sagt, ja, wir brauchen jetzt nur Papier, was ja auch keiner sagt, aber es wird dann im medialen Diskurs, wird es dann so dargestellt, als wird es so vereinfacht. Ich glaube, wir reden einfach beide über verschiedene Ebenen der Einfachheit sozusagen, weil du willst ja auch nicht, dass alle Themen unterkomplex behandelt werden, darum geht es ja überhaupt gar nicht. So, das ist ja nicht das, was du, also würde ich jetzt sagen, wie ich dich verstehe, du sagst es ja nicht, keine Ahnung, es soll auf dieser Papierebene bleiben, es soll darum gehen, ob es Papier gibt oder nicht, sondern es ist ja gar nicht so eine einfache Ebene, würde ich jetzt sagen. Für viele Leute ist es ja gar keine einfache Ebene, sich diese Meta-Ebene sozusagen anzugucken. Deswegen ist das Wort des Einfachen vielleicht, weil für mich ist die einfachere Ebene oft, zwei Seiten schreien sich an und ich stelle mich in irgendeinen Pol. Und das ist ja
oft einfacher für die Menschen.
Deswegen ist, glaube ich, dieses Einfache und Schwierig.
Aber es macht das Thema einfach super.
Genau,
also es hat so viele Variablen und so viele Detailebenen, dass es das dadurch Komplexität so massiv zunimmt, dass man dann quasi den Blick komplett in dem Thema für irgendwas verliert, finde ich. Weil wenn du dir jetzt, nochmal ein Beispiel zu bleiben, ich kann ja für mich erstmal auf der Meta-Ebene, auf der einfachen, für mich, also auf der sehr simplen Ebene erstmal sagen, Tempo ist wichtig, also finde ich schnelle Neuwahlen gut. Gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, dass eine vernünftige Wahl getroffen wird. Und das ist für mich dann erstmal wichtiger als das Tempo. Das ist erstmal meine Grundhaltung, unabhängig davon, was die Realität erstmal darstellt. Und dann kann ich sagen, ich gucke mir an, was jetzt gerade debattiert wird zu dem Thema. Die einen behaupten das, die anderen behaupten das. Dann sagen die einen, das Gesetz sieht das nicht vor. Die anderen sagen, wir haben kein Papier. Die anderen sagen, es ist scheißegal, brauchst du auch nicht. So, aber dann werden auf einmal Informationen quasi in diesen Pool geworfen, die total auf einer Detailebene stattfinden. Guck mal, dieser Paragraph sagt das. Guck mal, die haben jenes gesagt, aber die behaupten jenes und bla, bla, bla. Und guck mal, der macht das eigentlich nur aus diesem Interesse und das ist eigentlich nur ein Wahlkampf und bla. Dann werden einfach tausende Dinge in so einen Pool geworfen. Ich bin so, Moment mal ganz kurz. Inwiefern prägt das jetzt eigentlich meine Grundhaltung? Nämlich eigentlich am liebsten schnell, weil wichtig, und aber gleichzeitig wichtiger, weil substanziell wichtig und nicht nur schnell, schnell. Und dann könnte ich auf dieses Thema drauf gucken und sagen, naja gut, ich könnte mich da jetzt mit reinstürzen, ich könnte jetzt diese Diskussion daran teilnehmen, ich könnte mich jetzt darüber aufregen, aber am Ende des Tages, ich habe für mich ja vorher schon entschieden, für mich ist Substanz das Wichtigste. Deswegen kann ich diese ganze Debatte, wer hat jetzt recht und wer ist jetzt der Gute und wer ist jetzt der Schlechte, kann ich komplett ausklammern und sagen, dieser Komplexität, da widme ich mich gar nicht, die ignoriere ich, weil ich in meiner Grundhaltung schon so klar bin. Und das ist so ein bisschen warum ich sage, das ist viel simpler, weil dann kannst du so Sachen einfach ausklammern und sagen, nicht relevant, nicht relevant, nicht relevant. Und dann kannst du dich komplett fokussieren.
Das ist witzig, weil ich klammer die Sachen für mich aus. Ich klammer das genauso für mich aus, weil ich denen sage, ja, ihr macht es euch zu einfach. Das ist halt quasi der Unterschied, dass ich mir denke, dass wenn die Leute, die halt schreien, ja, es liegt am Papier oder es liegt nicht am Papier, denke ich mir, ja, ihr macht euch zu einfach. Es ist deutlich schwieriger als nur das. Und deswegen klammer ich euer Geschrei quasi aus. Und ich glaube, deswegen haben wir so ein bisschen zwischendurch aneinander vorbeigeredet, weil ich glaube, wir unterschiedliche Definitionen von einfach quasi da einfach gerade quasi für uns haben. Weil ich oft diese Internet- und Twitter-Geschreiberei sozusagen, die machen ein Thema sich dann eben zu einfach. Guck, Trump ist der Schlimmste, weil dieses Bild, deswegen ist er der Schlimmste. Ja, ja. Ich mach's mir ganz einfach, sozusagen. Ne? Und du würdest jetzt wahrscheinlich dann sagen, ja, das ist aber schon so klein und so eine komplexe Ebene. Du
verkomplizierst das komplett.
Das ist eine Detailfrage, ja, um die geht's nicht. Genau, und für mich ist das quasi das so nach dem Motto, ja, ich guck mir einfach irgendein Bild an und sag, hier, so ist es nämlich. Und das ist für mich diese einfachste Ebene. So. Und ich glaube, das ist quasi das, wo wir quasi so ein bisschen zwischendurch gehangen haben. Weil da würde ich dir zustimmen, dass man in vielen Sachen ja so eine Art Werthaltung irgendwie hat, mit der guckt man irgendwie drauf und die muss man sich immer wieder quasi hinterfragen. Und man kann ja auch diese Haltung ändern, ja. Wenn ich jetzt auf einmal da eine Debatte sehe und man dann denke, ja, okay, vielleicht muss ich mal meine Werthaltung überdenken in irgendeiner Form. Es ist ja auch okay, das heißt ja auch, diese oberste Ebene kann man ja auch, ist ja auch veränderbar sozusagen. Und der prägt ja auch den alltäglichen Blick auf Welt. Nur ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass eben dann so viel Zugang zu Informationen ja eben oft da ist, dass man dann Schwierigkeiten in der Umsetzung einfach häufig hat. Weil dann ist es eben die Frage, wie setzen wir etwas um, wenn es dann nachher dazu kommt sozusagen, was ja für mich dann im Zweifel entscheidend ist, also für die Wahlentscheidung, ne, bleiben wir vielleicht erstmal auf der Ebene, weil alles andere können wir eh nicht so richtig absehen. Aber sobald es dann in die Umsetzung geht, ist das ja für mich ein wichtiges Entscheidungskriterium, ob ich diese Partei nochmal wählen würde sozusagen. Und das fällt mir dann oft schwer, dass ich merke, ich kann mich gar nicht so in das Thema reinnerden, dass ich jetzt richtig abwägend Haltung beziehen könnte zu Vorgriffsstellen zum Beispiel. So, ne, ich find's katastrophal. Ich hatte es aber vielleicht ein bisschen den Mangel für 5 Jahre jetzt gelindert. Ja, finde ich auf der Ebene drüber grundsätzlich gut, dass sich um Lehrermangel gekümmert wird. Ja, aber so, nee, und ja. So, ne? Aber ne, wüsste ich eine bessere Idee, auch nicht so richtig, vielleicht diese 3 Ideen, gelingen ja, die, ja. Weiß ich nicht, aber grundsätzlich bleibe ich bei, wir sollten keinen Lehrermangel haben.
Da mache ich es mir halt super leicht, das haben wir beim letzten Mal so ein bisschen andiskutiert, das Thema, da denke ich mir so, ja, dieser Mangel besteht eigentlich nur da, also es entsteht ja nur dadurch, dass wir eben sagen, jeder kriegt das gleiche Gehalt und wir haben da so eine Einheits- Oder denke ich mir so, vielleicht sollte man halt eben sagen, hey, ich mach's mir einfach und sage, wenn ich dieses Problem lösen will, dann wähle ich eine Partei, die sagt, hey, vielleicht sollten wir mehr Privatisierung ins Bildungssystem reinbringen. Das wäre meine isolierte, vereinfachte Perspektive und damit kann ich das Thema für mich abhaken und muss mir gar keine Gedanken machen, so, gibt es eine Verordnung, die Vorkaufsstellen vielleicht verbieten könnte. Ich muss mich dieser Detailebene gar nicht widmen, weil ich es mir so einfach mache, sage, okay, ich meine Analyse des Problems ist zu viel Planung, zu viel Unflexibilität bei Behandlung von Gehältern und so weiter. Lösen wir das Problem einfach. Vielleicht ist es auch nur, man muss es gleich privatisieren, aber mach halt individuelle Gehaltsverhandlungen bei Lehrern und zack ist das Problem, Anführungszeichen, gelöst. Haken dran.
Ja, wenn das so einfach geht.
Aber halt das eben, ist das, was ich meine. Ich habe so viele Momente, wo ich Leute auf der Arbeit fast schon anschreie und sage, sag mir nicht, was nicht geht. Alles geht. Es gibt kein physikalisches Gesetz, was es unmöglich macht, das jetzt zu machen. Und hör auf, dich quasi selbst schon am Anfang mit einem Nein quasi zufrieden zu geben. Probier alles, was dir erdenklich möglich ist. Und wenn du dafür 3 Milliarden brauchst, dann beschaffen wir 3 Milliarden. Aber mach es so. Und da erlebst du voll wieder Wunder, weil die Leute auf einmal sagen, ja, okay, das ist wichtig, ich muss jetzt machen, okay, ich finde einen Weg. Und dann gehen auch so viele Dinge, die am Anfang so unmöglich scheinen. Und das ist so mein Learning aus der Arbeitswelt ist, wenn immer so der Punkt kommt, wo du sagst, oh, das ist aber so komplex und das, diese Stellschraube, das, ich bin so, ja, dann reiß das komplett ab, baust halt komplett neu und machst halt weniger komplex. Würde es dann gehen?
Ja, aber auf der Arbeit kannst du ja auch dann sagen, geh halt, wenn es dir nicht passt mit unserem System und solche Sachen, ne? Also da hast du ja ein kleines Ökosystem von 50, 60 Leuten bis 100 Leuten vielleicht mittlerweile, ne? Und hier, also als Regierung hast du halt Verantwortung für Dinge, ne? Das heißt, du kannst ja nicht einfach sagen, wir probieren das jetzt mit der Privatisierung, wenn es nicht klappt.
Das ist, was ich meine, wenn du vor einer Problem stehst und weißt, der aktuelle Weg löst es nicht strukturell und es wird immer größer, dann hast du die Verantwortung, eine neue Struktur dir zu überlegen, die das Problem löst. Das ist deswegen, ich sehe das genauso wie
absolut.
Du. Ich sehe das als Verantwortung. Und deine Verantwortung ist aber deine Strategie kann nicht sein, ich mache möglichst wenig an dem aktuellen System, weil ich Angst habe, dass das neue System nicht funktioniert. Dann denke ich mir, ja, dann denk mehr drüber nach. Gib dir mehr Mühe. Klar. Und das ist,
also absolut. Ich glaube,
da sind wir uns auch einig beim Verantwortungsthema.
Absolut. Ich glaube, ich würde nur immer, ja. Genau, ich weiß noch nicht genau, das klingt dann manchmal so radikal, so dieses, okay, dann, ne, also ich weiß halt nicht, ob es so ein, also das finde ich ja auch, so, ich finde das eigentlich cool vom Gedanken her, wenn ich das jetzt hier in meinem Age of Empires simulieren könnte sozusagen und dann da mal zu testen, fände ich das cool, aber ich habe dann oft ein Problem damit, weil ich einfach die Folgen nicht absehen kann, ich bin zu dumm dafür, also ich glaube, es kann kein Mensch, die Folgen dafür abzusehen, was ist, wenn jetzt das Beamtentum komplett weg wäre, so, was würde dann passieren, das kann da einem keiner sagen sozusagen in der Form. Aber das mal zu testen und sagen, hey, wir gucken wir mal.
Auch das, ne? Auf der Arbeit, sofort. Das höre ich ständig. Wir können ja einen Test machen. Ich so, wann sagst du, ob es funktioniert oder nicht? Ja, wenn es besser ist als die Alternative. Ich so, ja, aber lässt du halt 3 Wochen lang parallel alles, beides laufen? Ja, wahrscheinlich, okay, ja, okay. Ja, okay, das kannst du vielleicht im Software-Game noch machen, so ein AB-Test. Aber in der echten Welt, die ist so komplex, kannst du das nicht machen. Du wirst nie einen Test haben, wo du sagen kannst, ah, der ist so isoliert in sich stimmig, aus dem ziehen wir jetzt die genau richtigen Schlüsse und der beweist irgendwas. Software ist die Welt zu komplex, das funktioniert nicht. Das heißt, du kannst nur darauf vertrauen, dass du Entscheidungen triffst, die hoffentlich gut sind und die irgendwann mal ihre Früchte tragen. Aber das funktioniert bei so komplexen Systemen nicht, dass du sagen kannst, ah, ich mache hier so einen isolierten Test und lass den mal laufen. Wenn ich dann mich sicher fühle, kann ich das ausrollen auf den Rest der Menschheit. Daher bleibt dir nichts anderes übrig, als Entscheidungen zu treffen, die ungewiss sind und aufs Beste zu hoffen, in Anführungszeichen.
Klar, aber ich habe dann trotzdem Verständnis für Politiker, die dann eben sagen, wir müssen das Schritt für Schritt angehen, sozusagen. Ich habe einen Plan, also ich finde, also mein Verlangen wäre, leg mir einen Plan vor, wo willst du in 4 Jahren quasi sein und sag mir, wie du da Schritt für Schritt quasi hinkommst. Wenn du mir jetzt ankommen würdest mit von Tag 1 an, schaffe ich alle Beamten ab, würde ich sagen, ja. Nee, finde ich keinen realistischen Plan. Gib mir irgendwie eine sinnvolle Begründung für deine einzelnen Schritte und wie geht's irgendwie so vor sich. Und dann kann ich diesen Weg mitgehen und dann kann ich auch innerhalb einer gewissen Jahresspanne auch radikalere Wege sozusagen mit dir gehen. Ich glaube, ich würde mich unwohl damit fühlen, wenn auf Regierungsebene sozusagen so agil sozusagen gehandelt wird wie auf Unternehmensebene in manchen Kontexten vielleicht. Ich glaube, dafür ich glaube, dass, ich weiß nicht, also mein Gefühl würde sagen, dafür kannst du dann im Zweifel Schritte gehen und Gelder ausgeben für Dinge, wenn du die falschen Leute da sitzen hast, die dann nachher sagen, ups, das hat doch nicht so ganz gut funktioniert und du hast super viel Geld verschwendet und keine Ahnung was. Deswegen bin ich froh, wenn die ein bisschen langsamer, du kannst zwischendurch auf die Prozesse gucken und kannst im Zweifel nochmal einlenken, wenn irgendwas ist, weil Zeit oft nicht so kriegsentscheidend auf Bildungsebene zum Beispiel jetzt ist. Ne, du baust sowas ja eh dann mal aus vom 5. Jahrgang auf und so weiter Sachen. Deswegen, ich habe das Gefühl, da ist mehr Steuerpotenzial noch im Prozess, als jetzt vielleicht
Ich sehe das genauso. Ich glaube auch, das ist zu so, ne? groß und ja. zu auch vielleicht träge, aber eher zu, wie soll ich sagen, ein Fehler auf der Ebene ist zu groß für alle. So, da willst du es vermeiden. Und deswegen finde ich das immer so charmant, den Gedanken zu sagen, ja, wohl wissend, dass du, wenn du jetzt auf Unternehmensebene kannst du von heute auf morgen einfach alles umentscheiden und noch eine ganz andere Richtung einschlagen. Auf Staatsebene kannst du das nicht. Du willst ja auch keinen Staat, der sagt, heute finde ich Atomkraft gut, morgen finde ich schlecht, morgen wieder gut, morgen wieder schlecht. Da kommst du, also, wo kommst du, also.
Da haben wir genau das, was ja gerade auch das Feedback ist, ne, von der Industrie. Wir können es, wir wissen nicht, worauf wir.
Und doch da, ja. wenn ich es mir wieder einfach mache, sage ich mir, ja, dann, warum redest du da überhaupt mit? Weißt du, ich meine? Dann bei den Themen, die so wichtig sind, dass man da eben die Flexibilität behalten kann, wenn man sie dann braucht, oder bei den Themen, die halt so tiefe Eingriffe haben in manche Dinge, dann lass das doch die Leute selber einfach entscheiden. Lass das doch die Menschen, die dann im Alltag damit arbeiten, entscheiden, ob sie sagen, ich baue jetzt ein. Also, warum muss ein Friedrich Merz sagen, ich finde Windräder blöd? Ist doch scheißegal, was du findest. Lass die doch einfach, wenn die Sinn ergeben und wenn die das Land sagte, dem die aufgebaut werden, wir finden die cool, wir wollen, dass sie Energiequelle haben, lass die doch bauen. Warum muss dein persönlicher Taste der Ästhetik von Windrädern jetzt darüber entscheiden, ob die gebaut werden oder nicht? Das finde ich doch komplett. Also, wer bist du, das überhaupt zu entscheiden? So, nach dem Prinzip. Und ich finde, das betrifft so viele Lebensbereiche, wo ich mir denke, warum muss ich darauf hören, ob, also egal, wer es ist, ob es Scholz, Merz, Lindner, Habeck, warum muss ich darauf hören, was einer von denen jetzt gut findet, gerade in dem Moment, weil es parteipolitisch vielleicht Sinn ergibt oder nicht oder auch immer, oder persönliche Taste. Lass doch die Leute entscheiden, die das wirklich bauen müssen und die dann mit den Konsequenzen dessen leben müssen. Lass mich selbst entscheiden, ob ich eine Wärmepumpe haben will, ob ich es cool finde für meinen Nachbarn und mich oder ob ich lieber Solar haben will, stattdessen oder beides oder halt, also, und das ist das, weshalb ich es mir dann oft einfach mache und sage, ja, dann lieber ich selber oder die Leute.
Ja gut, ich vermute bei dem Beispiel mit den Windrädern ist es jetzt gerade so, weil es einfach das Land dem Land gehört sozusagen, ne? Also weil das ja dann deren Land quasi ist, wo die darüber entscheiden. Das sind ja nicht im Zweifel irgendwelche Privatgelände, wo die gebaut werden, sondern das ist ja im Zweifel dann auch einfach, also wenn das Land Bayern jetzt irgendwie Windräder baut, bauen die es ja
im Zweifel erstmal auf. Das meine ich, warum baut das Land Bayern
Land? Und da muss natürlich die Politik entscheiden.
Warum nicht Eon, so, ne? Oder warum nicht die Stadtwerke oder wer auch immer? Also, weißt du, wie ich meine? Warum muss das Land sagen, ich baue jetzt hier Infrastruktur auf, die Energieversorgung macht?
Weil du vielleicht die Verantwortung für deine Bürgerinnen und Bürger hast, dass die mit Strom versorgt werden im Zweifel und du nicht sagen kannst, naja gut, wenn jetzt E.ON pleite geht und die es nicht ordentlich machen sozusagen, dann haben die halt Pech gehabt.
Das ist auch nachvollziehbar, das Argument zu bringen, aber die Frage ist halt, ist das überhaupt ein Risiko? Also musst du deswegen eingreifen? Also gab es dieses Szenario, dass man gesagt hat, okay, wir haben keinen Strom mehr, weil alle Stromunternehmen pleite gegangen sind? Fragezeichen. Und dann auch die Frage, kannst du das besser als E.ON und Co.? Also kostentechnisch besser? Kannst du das technologisch gesehen? Also hast du mehr technologisches Know-how, um zu sagen, ich baue dieses Windrad in der und der Form, damit es super aerodynamisch ist und dann extra viel? Also ich glaube halt, dass es einfach da zu viele, da kommt wieder Komplexität rein, im Sinne von, hast du die Kompetenz, hast du die Skills, hast du die ja, die Weitsicht quasi, das cool zu machen, oder kann es nicht jemand anders, der davon leben muss, der sagt, wenn ich das Windrad verkacke, dann habe ich keinen Job mehr, so.
Naja, gut, dafür wählen wir die Leute halt ne? Das ist ja irgendwie so ein bisschen demokratisch, ne, weil ich sage, hey, pass auf, ich kann die Entscheidung nicht treffen, ich will, dass du die Entscheidung im Zweifel für mich triffst, wenn ich dich jetzt wähle, sozusagen, ne, und da scheint es ja gerade so, als würde zumindest Deutschland irgendwie so wählen, dass sie schon eher, also gerade geht es ja eher so ein bisschen Richtung Führung, in ganz Europa ja auch so ein bisschen, ne, dass man halt irgendwie eher diesen Drang hat, so ich möchte, dass jemand für mich entscheidet. Finde ich auch spannend, ne? Also es ist ja eigentlich was
dem sehr
konträr gegenübersteht. So. Wobei natürlich auch darin, sorry, nur ganz kurz, ich glaube, dass die CDU jetzt auch nicht, also ne, die wollen jetzt ja keine, nicht im Sinne von Dictatorship, sondern da gibt es ja schon auch Passagen im Wahlprogramm auf jeden Fall, das kommen wird, wo es eben Freiheit gibt und so, ne? Das ist auf jeden Fall. Aber trotzdem hat man den Eindruck, finde ich, dass da eher ein
100%, deswegen hast du ja auch oft diese eher Extremen, die dann halt eben krasse, radikale Änderungen versprechen. Und das ist das, warum ich mich parteipolitisch so eigentlich so fast schon, wie sagt man, obdachlos fühle, ist, ich suche eben nicht nach dieser charismatischen Person, die sagt, hey, wir regeln alles, sondern ich sag mir einfach, hey, kann jetzt einfach jemand hingehen, der sagt, hey, wir halten uns aus den meisten Sachen raus, außer halt so ein paar kriegsrelevante Themen, wir bauen vielleicht noch ein paar Straßen, aber das war's eigentlich und ihr macht mal so den Rest und wir stellen euch möglichst wenig so Steine in den Weg und Steuern kriegen wir auch, dass wir die ein bisschen runterkriegen, damit ihr einfach machen könnt und reinvestieren könnt. I trust you, you trust me, das ist mein Job, das ist dein Job, wir klären das hier zusammen. Aber das gibt's halt aktuell sehr wenig, das ist eher so, ja, wir klären die E-Politik und wir machen das Problem, lösen wir. Ich bin so, ja, vielleicht auch einfach. Schuster, bleib bei deinen Leisten so. Sind gewiss. Auch mit Kraft wäre das so. Und so mach einfach nur Straße und ein bisschen Verwaltung. Ja. Naja. Jetzt wird es politisch. Jetzt wird es
jetzt persönlich. Jetzt erst. Vor,
eher Meta-Analyse.
Absolut. Alrighty.
Yes, sir.
Ich glaube, wir können
yes,
einen Punkt setzen,
oder? Time for breakfast. Ich habe Hunger.
Alrighty.
Das ist voll klug.
Ich habe schon vorgefrühstückt. Aber schon mal dahin geschickt, dass ich ready bin für jetzt gleich. Alrighty.
Tschüss.